Happy Shooting, Folge 732, der Po-Trip. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und Enjoykammer.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Es moin, ist moin. Unglaublich. Was denn?
Ich komme aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus.
Was?
Ja, diese Pre-Shows, die atmen da aus. Also wer das jetzt nicht mitgehört hat, hat
du schüttelst den Kopf und ich habe Verspannung im Nacken.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Yo!
So, es ist wieder, Zeit für eine grandiose Fotosendung. Heute mit, womit denn eigentlich? Ah ja, mit VR Dingen. Und Canon, mit Skylum. Wir müssen reden mit Lightroom, mit Brennweiten. Wir haben einen interessanten Einblick in ein aktuelles Gerät und einen Geheimtipp zum Thema Fotos bearbeiten.
Ein Geheimtipp?
Das klingt...
Ein geheimer Geheimtipp?
So geheim ist ja nicht, aber nee. Es ist ein Geheimtipp.
Findest du?
Es ist ein... Ja, total. Ja, jedes Mal, wenn er wieder reingeschwemmt wird, reingespült wird in die Timeline, dann denke ich, Mist, das hättest du kürzlich brauchen können.
Das stimmt. Ja, aber jetzt aber genug hier so geteasert quasi, wa? Was ist denn hier so?
Was ist denn hier so? Hier ist zum Beispiel
Warte mal, dass man mal was sieht.
Jawohl. Heute ist der 12.10. und ihr dürft hier live mitmachen im Slack. Wir haben da einen Kanal, der heißt Dienstags 18 Uhr. Da sind jetzt immer eine lustige Schar von netten Menschen, die hier parallel uns quasi Dinge erzählt. Hier drüben sind sie. Und ich freue mich dann immer. Und manchmal schafft es das Zeug auch in die Sendung. Außerdem haben wir natürlich hier unsere Fragen Sammelstellen, also solltet ihr Fragen haben zum Thema, dann aktuell einfach auf Twitter mit dem Hashtag HSFrage oder falls ihr auf unserem Slack seid, der uns nichts kostet, Hashtag HSFrage, Quatsch, Kanal HSFragen, so rum, Kanal HSFragen, da gibt es die Möglichkeit, Fragen abzuliefern und wir gucken am Ende der Sendung da mal rein. Ja, ansonsten, das hier ist ein Videokanal. Wir machen zwar Podcast, das mit Herz und Wonne, aber solltet ihr gerade uns auf YouTube sehen, dann die üblichen Sachen klicken und so. Ja, und das war's erstmal für den Ankündigungsblock. Die große Lobhudelung gibt's nächste Woche wieder. Wir machen das jetzt 14-tägig. Dann ist das am Anfang der Sendung. Geht's schneller los.
Na gut.
Ne? Ist okay, oder?
So muckwittert.
Ja. Dieses Wochenende, also heute ist der 12. Vor 2 Tagen, und am Wochenende war Weekly Pick-Treffen in Hamburg. Und weißt du was? Ich wollte jetzt hier irgendwo auf Play drücken und was abspielen, so alle so, aber die haben nichts aufgenommen für uns.
Was soll man da machen? Hammer,
oder? Was soll man da machen?
Ich hatte gehofft auf
Sonntag.
Ja, irgendwie Möwengekreisch im Hintergrund, Hafenrundfahrt, irgendwie so.
Das ist halt eine treulose Bande. Dafür klingelte es am Sonntag, Ding-Dong, hier. Nee, am Samstag. Samstag oder Sonntag? Am Wochenende
irgendwie. Ist egal.
Ding-Dong. Und dann stand Kai mit Frau vor der Tür.
Ach.
So.
Und du noch so eben. Unterhose, glücklicherweise schon an.
Genau. Unrasiert, Schlafanzug, was weiß ich. Nee, so früh war es nicht. Nee, also plötzlich. Also in der Regel meldet euch vorher an, aber das ging dann gerade noch mal gut. Nee, war cool. Ja, also so viel habe ich dann eben vom Weekly Pick-Treffen mitbekommen. Ich wusste, dass da was ist, aber ich wusste nicht, wie viele es sind. Ich glaube, da waren 20 Leute oder so.
Oh, richtig groß, okay.
Richtig ordentlich. Also weeklypick.de, das ist die kleine, aber feine, immer größer werdende Community rund ums Fotografieren, die sich hier gegenseitig anfeuern und in den Arsch treten, damit man fotografiert. Also
voll
dieses der innere Schweinehund, den man immer überwinden muss, so gehe ich jetzt raus, mache ich jetzt Fotos, nee, ich bin zu faul. Ne? So die Sofa-Anziehungskraft ist ja meistens relativ hoch. Und das hilft einem so ein bisschen darüber weg. Also schaut doch mal rein. Ich bin mir sicher, Sonja, die übrigens ja auch shownotet, packt das jetzt auch in die Shownotes. Ein Link.
Dahin. Bestimmt, bestimmt. Ja, cool. Ich weiß bloß, dass das Treffen stattgefunden hat, weil ich wurde kurz vorher noch gefragt, ob man sich mein Radrad ausleihen könnte. Weil, wenn es läuft, ist es ja ein toller Brennweitenbereich. Und da habe ich gesagt, das kannst du wohl gerne machen, also holst dir gerne ab, probier's, bring's halt wieder zurück. Aber ich sage, empfehlen würde ich es halt nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es läuft, ist ungleich geringer als die, dass es läuft. Ziemlich im Eimer,
da das Ding. Hättest du da möglicherweise einen Versicherungsfall draus machen können.
Ja, ganz genau. Nee, das, und dann hat aber er dann gesagt,
ein Radrad, sondern ein Krach, weißt du?
Dann sagt er, nee, so vielleicht lässt er das dann doch gefallen. Lieber, bevor sich dann ärgert wegen entgangener Fotos und so. Ist er besser, ist das wahrscheinlich.
Ist das wahrscheinlich, ja.
Ja.
So, wir hatten vorletzte Sendung ein Patent von Canon hier. Mhm. War es ein Patent?
Es war ein Gerücht, eine Ankündigung. Ja,
aber da war irgendwas mit Patent, da waren so komische Bilder mit irgendwelchen.
Achso, die Patentzeichnung hattest du gezeigt mit den beiden Objektiven nebeneinander und zwei Bildkreise, richtig, in die Kamera und so.
Und da ging es um VR-Objektive und so weiter und da war noch irgendwie so nicht klar, wie wird das jetzt? Wird das jetzt so ein Ding, was irgendwie nach vorne und hinten gleichzeitig guckt, so eine 360-Grad-Kugel macht, oder wird das in VR 180 Grad, also gucken die zwei
Stereo
Linsen in die gleiche Richtung, und es ist jetzt tatsächlich rausgekommen, angekündigt offiziell, das Stereo-Objektiv von Canon. Das hat 5,2 mm Fischei, Blende 2.8, L-Glas und hat einen RF-Mount, also hat den Canon-Mount, und da kannst du dann mit deiner Kamera zwei Fischeis nebeneinander machen. Also die Dinger sind im Abstand von ungefähr 6 Zentimeter, also ungefähr Pupillenabstand. Damit hast du quasi das 3D von dem, so wie du es in der Regel siehst, also Augenabstand. Und hast dann eben stereoskopisches VR.
Mhm.
Und das kannst du dann mit den entsprechenden Geräten, also hier Oculus Quest und so weiter, aber auch die ganzen anderen Geschichten und alles, was da noch so kommt, kannst du dann diesen Stereo-Content, aber nur 180 Grad, also nur in eine Richtung quasi, stereoskopisch angucken. Und das ist interessant, weil ja. Der macht dann quasi auf den Sensor nebeneinander zwei Bildkreise.
Exakt. Also die Auflösung teilt sich auf beide Bilder auf.
Genau. Und das ist okay, weil das Ganze ist irgendwie gekoppelt. Also wenn du scharf stellst, dann stellst du quasi beide scharf miteinander. Exakt. Und was sonst so, ich sag mal so High-Quality-mäßig im Markt ist, das sind halt Spezialisten, also zum Beispiel die Z-Cam K1 Pro, die kostet 4.399 Euro.
Und kann dann nur
die Sensoren
das. Okay.
Und kann dann nur das, genau. Mhm. Oder die Insta360 Evo, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Das war so eine Kamera, die quasi in beide Richtungen guckt, aber du konntest sie so klappen, dass sie quasi beide Linsen nach vorne gezeigt hat, und konntest du mit 180 aufnehmen.
Okay.
Aber mit entsprechend kleineren Sensoren. Oder Lenovo Mirage ist noch mal sowas, kostet 260 Euro, aber hat halt zwei winzige.
Mehr so Handysensoren dann, ne? Mhm.
Genau. Ja, und das, was Canon da macht, das ist halt schon irgendwie, je nachdem, was für eine Kamera du drunter hast.
Ja, die Fotos sind mit der R5 gemacht. Das ist sicherlich sinnvoll, ne? Dass du so, da hast du dann eine 45 Megapixel oder was die hat. Und dann eben jeder Bildkreis kriegt dann halt die Hälfte davon. Und was ich letztes Mal schon gesagt habe, da natürlich hast du nicht die volle Auflösung, weil es ist halt ein Bildkreis. Also das ist keine Vignette, sondern wirklich ein abgeschlossener Kreis. Da geht natürlich auch noch Auflösung von verloren. Ich schätze mal, dass da irgendwas so zwischen 16 und 20 Megapixel pro Bild übrig bleibt. Aber das ist natürlich immer noch genug für diese VR-Headset-Geschichten, wenn du dann halt stereoskopisch da etwas zeigen möchtest, ne?
Wenn du tatsächlich die 360-Grad-Kugel hättest, dann wäre es weniger. Dann wäre es nicht genug. Aber für in eine Richtung halte ich das für ganz, ganz klingt, einfach. Man könnte es vielleicht gut. noch ein bisschen, man könnte es ja vielleicht noch ein bisschen optimieren, indem man sie so versetzt übereinander diagonal anordnet, aber.
Ich glaube, sie haben schon recht gut die Höhe da ausgenutzt von dem Sensor.
Naja, und die Software, also alle Formate, die unterstützt werden, haben diese zwei Kreise nebeneinander. Mhm. Also du kannst so ein Video kannst du bei Google hochladen und sagen, das ist stereoskopisches Feuer. Mhm. Und dann wird das entsprechend auch ausgegeben.
Ja, ja, da geht's. Also Facebook wird es können und YouTube wird es können. Interessant finde ich, dass Canon da auch ein Plugin für Premiere Pro anbietet, um dann diese Videos eben zu bearbeiten. Ja. Das haben sie gesagt. Und ja, interessant finde ich wirklich, wie kompakt das Ding ist, ne? Das sind zwei Fischaugen nebeneinander, zwei Bildkreise. Da ist schon Technik drin, ne? Beide werden parallel scharf gestellt, präzise. Schon nicht schlecht.
Der Bernd schreibt gerade, das Problem ist dann wieder, wie präsentiert man die Bilder? Ein großes Publikum erreicht man da nicht. Noch nicht. Ich bin mir sicher, Canon weiß, warum sie das jetzt auf den Markt bringen. Weil A, gibt es viele Leute, die mit Canon-Kameras fotografieren und B, sehen wir jetzt schon, Facebook hat jetzt sein Dingens angekündigt, seine Glasses, andere haben schon länger welche auf dem Markt. Es ist jetzt nur eine Frage, bis die üblichen Verdächtigen die Sachen so auf den Markt bringen, dass die werden ja gerade alle miniaturisiert und sind dann irgendwann nur noch normale Brillen, die du auf der Nase hast. Hm. Das heißt, es ist eine Frage der Zeit, bis das Ding tatsächlich, bis du tatsächlich ein Outlet dafür hast. Ganz klar. Genauso also wie sich Video hat sich ja mit der Zeit auch verändert. Heutzutage ist vertikales Video kein Problem mehr. Warum? Weil wir uns mittlerweile daran gewöhnt haben, Handys in der Hand zu haben. Ja.
Also ich glaube, da gibt es einen Markt. Also du hast ja so eine VR-Brille, die ich mal ausprobieren konnte. Und da gab es dann irgendwie auch so YouTube-Channel, sag schnell hier, wie heißt denn hier, Testet, wo du hier
zum Beispiel,
die Werkstatt gesehen hast und bist dann da, hast einen guten dreidimensionalen Eindruck gehabt. Und wenn man sich das mal weiterspinnt, wo das noch hingehen könnte, und du musst die Inhalte irgendwie möglichst leicht filmen und verarbeiten können. Da muss halt das Werkzeug her. Und das muss, je bezahlbarer und je praktischer das wird, umso mehr Inhalte wird es da geben. Das wird schon,
also,
wird schon Publikum geben.
Ich sag mal, natürlich haben die recht, die jetzt sagen, ja, momentan ist das alles noch nicht so weit. Ist es auch nicht. Das ist alles immer noch Early Adoptertum. Also du bist immer noch sehr früh dabei. Das ist wie einer, der sich vor 5 Jahren ein Elektroauto gekauft hat. Da bist du Pionier.
Klar.
Und so ist das heute auch, was die VR/AR-Geschichte angeht. Mhm. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Und dann haben die Leute die Möglichkeit, bei Canon für 2000 Euro so ein Ding zu kaufen. So kostet das nämlich.
Ja, das ist wahrscheinlich für das, was es dann tut oder für das, was man damit macht, ganz günstig, aber ist natürlich doch 1000 Euro pro Objektiv, ne? Quasi pro Fischauge.
Ja.
Naja. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Das ist, also dauerhaft die große VR-Brille aufsetzen, um sich irgendwelche Contents angucken, das ist es noch nicht, da passt die Auflösung noch nicht, das ist zu unangenehm.
Du willst diesen Schuhkarton nicht vom Gesicht haben die ganze Zeit, natürlich nicht,
aber, logisch. Aber das Ding, was du da hattest, das hat mir schon gezeigt, wo die Reise hingeht, weil du hast eben nicht mehr eine Verkabelung zum PC, sondern kannst dich frei bewegen. Hast dann virtuelle Wände, damit du nicht die Möbel über den Haufen rennst und solche Späße. Und du hast wirklich ein echtes Gefühl von Weite und von Raum, also von anderen Raum als der, in dem du dich aufhältst. Das geht sehr, sehr schnell, trotz der geringen Auflösung. Und wenn ich mir das jetzt irgendwie noch mal ein, zwei Generationen weiter vorstelle, von den Displays her, wow.
Nee, vor allem, wenn die im Mainstream landen, dann bist du, und da rede ich jetzt nicht von VR, da rede ich von AR, da rede ich von dieser Mischung aus, also Augmented Reality. Mhm. Oder Mixed Reality, wo du dann quasi auch Headsets hast, in denen du dann diesen stereoskopischen Content dir trotzdem angucken kannst, ohne auf deine Umgebung zu verzichten. Mhm. Also dieses, ich häng mir jetzt diesen Bildschirm einfach virtuell irgendwo in den Raum und dann gucke ich mir das da an.
Ja, oder hast irgendwelche wechselnden Bilder auf den Bilderrahmen, die sowieso da hängen. Wenn du die Brille abnimmst, hast du halt ein Bild drauf. Aber wenn du mit Brille guckst, hast du halt andere Bilder drauf. Also das ist alles machbar heutzutage. Ne?
Ja.
Das ist schon verrückt. Bin da sehr gespannt.
Naja, es fließen auf jeden Fall aktuell Milliarden an Entwicklungsinvestitionen in diese Sachen.
Mhm.
Und zwar alle großen, also da rede ich von Amazon, von Google, von Apple natürlich, die da ja. gerade... Facebook, also die stecken da gerade richtig viel Kohle rein. Und deshalb ist eine Frage der Zeit.
Jo.
Na gut, lassen wir das mal. Wer da jetzt schon frühzeitig rein will. Also ich erinnere mich dran, mein Freund John, der hat vor 6, 7 Jahren mal in den Himalaya ein selbstgebautes Stereo-Rig mitgenommen. Nee, ist schon 8 Jahre her. Und das basierte auf 2 HD-Videokameras.
Also nebeneinander montiert auf einer Schiene oder was dann?
Nebeneinander montiert auf einer Schiene und das war ein Riesengeschiss, bis das irgendwie hinterher, weil die hast du nie wirklich sehr parallel bekommen. Also du musstest sie vom Timing her sauber synchronisieren. Du musstest die von der Höhe und vom Winkel her genau synchronisieren. Da brauchtest du spezielle Software, mit der du das dann irgendwie hinterher noch gerade ziehen konntest, damit das dann auch beim Anschauen ein Genuss ist und nicht irgendwie du da reinschielen musst, damit du was siehst.
Ja.
Und das und hier zack, beides auf den Sensor, es ist perfekt ausgerichtet, es klappt.
Premiere öffnen, Plug-in rein, fertig,
Plug-in
schneiden.
Ja.
Also das ist halt der nächste Schritt, ja, ganz klar. Kai hatte noch einen Link reingeschmissen für die Lumix. Ein Lumix-G-Objektiv, HFT012, das macht wohl Ähnliches.
Das macht Ähnliches, nur macht es das natürlich, wenn man das sich anschaut, auf, also da ist fast kein Abstand dazwischen. Das heißt, wenn du da tatsächlich, also das sieht aus wie ein Objektivdeckel mit 2 Linsen drin.
Ja, das ist, hat quasi den Durchmesser eines normalen, wie sagt man, des Bajonetts und da sind dann die 2 Optiken drin, also der Abstand ist gering.
Genau. Und damit hast du natürlich nicht den Augenabstand. Wenn du damit jetzt aber nah rangehst, also das ist Brennweite 12 mm f12, ich denke, dass du damit relativ nah rankommst, dann hast du natürlich einen interessanten 3D-Eindruck im Makrobereich oder im
Nahbereich.
Aber mit diesem Abstand, behaupte ich mal, hast du auf Entfernungen von mehreren Metern kein wirkliches Tiefenempfinden mehr. Behaupte ich jetzt einfach mal. Nun gut, wir sind auf jeden Fall, ich finde es erstmal gut, dass
auf jeden Fall
Canon in diesem Markt vordringt. Tja.
Sehr schön.
Reden wir noch mal kurz über Lumina. Skylum.
Wenn du willst.
Ja, wir müssen kurz, weil es hat sich jetzt tatsächlich rausgestellt, dass Lumina 4 jetzt abgekündigt wurde. Also.
Ach ja.
Es wird de facto ersetzt durch Lumina Neo. Neo ist ja dieses neue Produkt, wo sie.
Dazwischen gab es ja noch Lumina AI. Was haben sie denn damit gemacht?
Ja, kommt gleich. Okay. Also ursprünglich haben sie das Neo als Alternative zu Lumina 4 gehandelt, weil laut Skylum andere Tools, andere Zielrichtungen und die haben wenig Overlap und so weiter, was nicht stimmt. Dann haben die Benutzer sich beschwert, weil. Da hieß es dann von Benutzerseite, dass die regelmäßig neue Produkte releasen, die sehr ähnlich zu bestimmten Produkten sind, statt sich auf regelmäßige Updates und Verbesserungen zu fokussieren, was die bestehenden Kunden jetzt irgendwie zufriedener machen würde, oder zumindest ihnen das Gefühl geben würde, man hört ihnen zu. Und das scheint wohl tatsächlich so ein bisschen ein Problem zu sein, dass da Leute halt investiert haben im Sinne von, ich packe da meine Bilder rein, ich erzeuge da eine History, die plötzlich nichts mehr wert ist, weil das Produkt plötzlich weg ist und so. Dann sagt Skylum, ja, wir haben da eine neue Engine und die soll alles smoother machen und einen schnelleren Workflow und das ist dann alles für die zukünftigen Upgrades wichtig. Ja, und um dann die bestehenden Luminar 4-User noch ein bisschen zufriedenzustellen, haben sie angekündigt, dass sie für bestehende Benutzer noch ein Jahr Support liefern. Also ein Jahr nach Kaufdatum, sprich. Ne? Luminar 4 ist auch schon nicht mehr auf der Webseite. Das ist runter. Und Neo ist jetzt das neue Flagship sozusagen. Und sie fahren jetzt das Neo parallel zum AI, weil das AI ist irgendwie schneller und weniger komplex. Das ist so quasi das simple Produkt für die Allgemeinheit, so wie ich das verstehe. Und die Luminar 4 User sollen aber bitte upgraden auf Neo. Und da wurde auch schon ein Catalog Migration Tool in Aussicht gestellt.
Immerhin.
Also aber wohl erst nachdem laut geschimpft wurde. Also ich vermute, das ist so mehr so eine, ein Versuch, einen Flächenbrand vorzubeugen, so löschen, wo man muss. Gibt es aber noch keine Details wohl dazu. Und genauso soll es auch ein Migration Pack für AI nach Neo geben. Also für Leute, die jetzt von AI auf das größere Produkt upgraden wollen. Das ganze Ding ist so ein bisschen, naja, die Frage ist, wie ist das? Haben die Produktstrategie oder haben die es nicht? Weil sie haben halt genau diese Sache gemacht, die man eigentlich nicht macht mit Kunden. Ne? Die haben nicht mit offenen Karten gespielt, was da passieren wird, was da kommt. So fühlt sich das für mich an. Und wenn du deine Schäfchen you put your eggs in one basket, wenn du die Eier in einen Korb getan hast, dann willst du nicht, dass plötzlich der Korb weg ist.
Alles also, auf eine Karte gesetzt, sagt man im Deutschen.
Genau, so heißt es auf Deutsch. Ich schaue mir das jetzt bei Lightroom zum Beispiel an. Das Lightroom ist jetzt, weiß nicht, 10, 11, 12 Jahre alt.
Schon eine Weile.
Und es ist halt nicht so fancy, nicht so bling-bling wie jetzt ein Luminar mit AI und allem Schnicken-Schnacken. Aber dafür kann ich heute noch Bilder bearbeiten, die ich vor 10 Jahren da reingepackt habe.
Ja, meine allerersten Bilder sind noch drin. Ich habe mit einer ganz frühen Beta mal angefangen und die Bilder sind immer noch drin und ich kann sie immer noch angucken. Adobe, also wir schimpfen gerne über Adobe und oft auch zu Recht, wie ich finde. Das muss man auch tun dürfen, aber man sollte auch Lob aussprechen, wo es nötig ist. Und was mir bei Lightroom Classic, darüber reden wir, eben sehr gut gefällt, ist, wenn sie etwas verbessert haben, dass sie eben gesagt haben, wir haben jetzt aber was an der grundlegenden Engine, also an der Routine, die aus dem RAW ein Bild macht, die also das Mosaik verrechnet miteinander und die Farben interpretiert und so weiter. Und wir haben da eine Verbesserung gemacht, dass es schneller geht, dass es besser ist, zu feineren Detail führt und so weiter. Dann haben sie das gemacht und haben das eingebaut, haben aber den alten Algorithmus drin gelassen, sodass eben alle Bilder und alle RAW-Bearbeitungen mit allen Reglern, wie sie sich verhalten haben, immer noch so sind, wie sie sind. Man konnte sie immer noch bearbeiten. Man konnte neues Shooting dann immer noch mit den alten Werten und den alten Presets bearbeiten, was durchaus mal nötig ist, wenn man eben Shooting hat und man muss es wirklich konsistent halten. Dann kann man auf die alte Engine gehen, wie man die alten Fotos gemacht hat und es genau mit demselben Preset benutzen. Wunderbar. Und das Neue kam immer on top. Das kann man dann sich eben auswählen. Und das finde ich eine gute Maßnahme. Und das Konzept des Programms ist auch immer gleich geblieben. Also wie es eben konzeptionell funktioniert mit der Ablage, Verschlagwortung, Bearbeitung, Print und so weiter und so fort. Und bei Lumina habe ich so ein bisschen den Eindruck, och, jetzt haben wir ein Produkt so zu 80% ungefähr fertig irgendwie. Ist auch schön, aber langweilig. Guck mal, da hinten ein Eichhörnchen. Da, ich habe eine viel tollere Idee, was man machen kann.
Also verstehe mich nicht falsch. Ich finde das schon, wenn man den letzten heißen Scheiß und hier mit AI und ich möchte den Himmel ersetzen und ich möchte vollautomatisch hier Porträtretusche und was soll ich alles tun, spricht da nichts dagegen, das benutzen zu wollen.
Ja.
Aber für alle, die so ein bisschen über die Zeit hinweg eine Konsistenz haben wollen, weil sie es vielleicht geschäftlich brauchen, weil sie ansonsten einfach gerne in der Lage sein wollen, nach 10 Jahren noch Bilder zu finden oder auch noch mal zu ändern, ohne das Original dadurch zu verlieren und. Dann scheint mir das nicht das richtige Produkt dafür zu sein. Es mag richtig total cool sein, da irgendwie diese AI-Geschichten zu machen, aber das und das ist wahrscheinlich mit auch der Grund, warum jetzt Lightroom die Sensei-Engine da mit reinpackt, ein Stück weit, damit halt genau solche Sachen da auch möglich werden, nämlich den Himmel mal separat zu selektieren oder das Subjekt separat zu selektieren, um da irgendwie ein bisschen präziser drauf zu arbeiten.
Ja, ja. Aber ich denke, aber sie werden halt sehr lange halt darüber diskutiert haben.
Ja, das kommt natürlich das bei so Monolithen wie Lightroom, kommt das halt dann ein bisschen später und wahrscheinlich auch nicht ganz so mit ganz so viel Bells and Whistles wie
ja, Skylum das macht. Wobei bei Adobe muss man ja sagen, wenn du das Abo hast, dann hast du in der Regel das Photoshop ja auch mit dazu. Also zumindest in dem Lightroom-Fotografen-Abo, Adobe-Fotografen-Abo ist ja auch das Photoshop mit drin und Photoshop hatte das dann ja auch relativ zeitnah bekommen, diese ganzen Funktionen. Also ist ja nicht so, dass man es nicht hatte. Du konntest immer noch sagen, edit in Photoshop und dann konntest du sowas machen, wenn es denn jetzt mal nötig war. Das war ja nicht das Problem. Aber das ist halt bei Skylum. Ich verstehe dieses Unternehmen nicht. Das fühlt sich an, als ob das jedes Jahr ein neues Unternehmen ist. Ich kann das nicht nachvollziehen.
Ich habe hier gerade mal unten ein kleines Screenshot von dem Bild reingefahren. Der Kai hat mit Lumina AI das Gruppenbild vom Weekly Pick Treffen in Hamburg retuschiert und hat dann da mal eben irgendwie einen anderen Himmel reingepackt, einen Saturn oben rein, eine Sonne, die strahlt und irgendwie, ja, es ist halt kein Foto mehr, es ist halt eine Illustration.
Sieht, jetzt. Sieht relativ realistisch aus, so vom Licht, also wird so gewesen sein, nehme ich ihn ab.
Wird du, total.
ganz sicher.
Ja. Na gut.
Das ist ja schon alles gut, aber wir sagen halt jedes Mal, ich bin schon interessiert, was die so machen und was da an Funktionalitäten kommt. Aber wir sagen es immer dazu, und das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, setzt da nicht alles drauf. Ja? Nutzt das, um einzelne Bilder zu bearbeiten. Guckt euch an in der Demo-Version, was diese Software tut und wenn es
habt
das ist, was
ihr
braucht.
Mal Spaß damit.
Ne? Ja, natürlich. Habt warum denn nicht?
Damit. Das ist ja wichtig.
Ja. Na, aber wenn ihr das irgendwie geschäftlich machen wollt oder auch als intensiveres Hobby und ihr sagt, ich suche jetzt was, womit ich hier dauerhaft irgendwie meine Bilder verwalte oder bearbeite, dann ist das vielleicht einfach nicht das Richtige. Da muss man eben sagen, ja gut, war schön die 2 Jahre mit dieser Software und solange sie jetzt halt noch läuft, läuft sie halt. Die ist ja jetzt nur, weil sie abgekündigt ist, ist es ja nicht, dass sie aufhört zu funktionieren. Dann benutzt sie halt weiter, solange wie sie eben das tut. Was sie tut, ist ja alles gut. Aber es gibt halt keine Updates mehr und die neue Software funktioniert einfach mal komplett anders. Ist dann halt so. Da muss man damit fertig werden. Ich glaube, Lumina 4 genau. 2019 oder so, ne? Nur um das mal in so eine Perspektive zu rücken. Und ich dachte,
für ein Produkt.
Und ich dachte, AI war jetzt der Nachfolger, der heiße Scheiß und Neo war angekündigt. Aber es klingt jetzt so, als ob sie AI selbst schon nicht mehr haben wollen, weil man möchte ja bitte alles zu Neo schieben. Es ist schwierig mit Skylum.
Gut, lass uns mal über Lightroom reden. Wenn wir schon dabei
ein
sind,
Pro-Tipp.
Über Tools zu reden. Genau, du hast einen Pro-Tipp.
Ja, zum Shooting kommen wir ja nachher. Und da habe ich natürlich mal wieder reihenweise Bilder bearbeitet. Und dabei ist mir wieder etwas aufgefallen, was ich häufig benutze, aber was vielleicht gar nicht jeder so weiß, auch wenn wir das hier vor Jahren wahrscheinlich schon mal erklärt haben. Wenn man nämlich in Lightroom mit dem Pinselwerkzeug zum Beispiel arbeitet, das gilt aber auch für die Verlaufswerkzeuge und so etwas, dann ist es so, dass man da eine ganze Reihe von Reglern hat, mit denen man arbeiten kann. Und wenn man jetzt nicht so genau aufpasst, was man tut und wann man was tut, dann kommt es manchmal ein bisschen merkwürdig rüber, wenn man dieses Pinselwerkzeug anklickt und die Regler schon auf irgendwelchen Werten stehen. Und man fragt sich, was für Werte sind das, die da schon stehen? Nun kann man auf jeden einzelnen Wert einen Doppelklick machen.
Du meinst jetzt diese Werte vom Pinsel für Helligkeit, Belichtung,
genau, Sättigung, was ist da so alles
Weißabgleich und was man so in den Pinsel reinpacken kann.
Genau, okay. oft stehen die schon irgendwo, die sind irgendwie voreingestellt und man fragt sich.
Ich dachte immer, das ist das letzte Mal von der letzten Benutzung, oder?
Ja, eben nicht. Also, und manchmal schon. Und das ist dann etwas irreführend. Nun kann man auf jedes einzelne Wort von diesen Einstellungen draufklicken, um einzelne Regler zurückzusetzen oder eben oben auf das Wort von dem Pinsel da oben doppelt draufklicken, sind alle Regler zurückgesetzt. Das ist schon mal sehr hilfreich. Aber nun möchte man ja vielleicht mal auf mehreren Bildern dieselben Anpassungen machen mit seinem Pinsel, weil man halt eben mehrere Bilder hat, die im selben Lichtsetting entstanden sind oder eine kleine Serie hat. Und jetzt kommt der Pro-Trip. Pro-Trip?
Der Pro-Trip.
Der Pro-Trip. Wer auch immer das ist. Wenn du das Pinselwerkzeug startest, und du fängst erst an zu pinseln, jetzt musst du hören, das ist ein Pro-Tipp. Wenn du erst pinselst im Bild und dann an den Reglern ziehst, dann gelten diese Regler nur für diese Einstellung, für den Bereich, den du angepinselt hast. Und wenn du das nächste Mal den Pinsel wieder einschaltest, sind diese Werte nicht mehr voreingestellt. Dann ist da voreingestellt, was immer irgendwann mal voreingestellt war. Wenn du jetzt aber vorhast, Anpassungen zu machen und hast vor, diese Regler auch häufiger zu benutzen, dann schalte das Pinselwerkzeug ein und stelle erst die Regler ein. Muss man natürlich erstmal irgendein Bild mit einem Pinsel bearbeitet haben, damit man weiß, welche Werte man haben möchte. Aber wenn du die dann erst einstellst und dann im Bild pinselst, dann bleiben diese Regler auch beim nächsten Bild, wenn das Pinselwerkzeug aktiviert wird, voreingestellt. Also die Reihenfolge ist entscheidend. Erst pinseln, dann einstellen, dann ist es temporär. Erst einstellen, dann pinseln, dann gilt das für jeden neuen Pinsel.
Okay, bringt mir das wirklich so viel? Weil ich sag mal so, ich entwickle ja oft die Einstellung für den Pinsel, nachdem ich gepinselt habe. Ne? Ich will ja etwas verändern mit dem Pinsel und ich weiß jetzt nicht, ob der Himmel an dieser Stelle, wo ich pinsel, minus eine oder minus eine Dreiviertelblende braucht. Das heißt, in dem Moment werde ich natürlich zuerst pinseln und dann den Pinsel einstellen oder nochmal verändern. Und das verfängt dann nicht. Das bleibt dann nicht hängen, sagst du?
Korrekt.
Das heißt aber, um das dann trotzdem weiterzumachen, könnte ich ja jetzt ein Preset erstellen für den Pinsel. Das geht.
Das kannst du auch machen.
Das dann verwenden, richtig?
Das kannst du auch machen. Also man kann die Einstellung lokal im Pinselwerkzeug abspeichern.
Aber wann stellst du einen Pinsel ein und malst dann und änderst ihn nicht mehr?
Naja, deswegen sage ich ja, du musst natürlich erstmal irgendwas gepinselt haben, damit du weißt, welche Werte du brauchst. Aber bei mir ist es dann so, ich habe zum Beispiel, gehe ich erstmal die Serie durch, habe 5 Porträts gemacht es sind wahrscheinlich mehr, es sind 20 Porträts von 5 Leuten oder so. Und jetzt will ich nur die Gesichter aufhellen. Also ich gehe da immer so der Reihe nach durch und sage, okay, ich male mal so einen Pinsel, guck, wie hell das Gesicht werden muss, dann stelle ich die Werte ein, Kontraste, Schatten und so weiter, dann sehe ich ja die Werte, die ich da habe und dann weiß ich, okay, das ist die Richtung, in die es geht. Beim nächsten Mal pinseln, denke ich dran, stell erstmal so grob die Werte schon mal vor und dann habe ich einen guten Startwert. Und so Detailanpassung von Bild zu Bild, weil die Sonne ein bisschen gewandert ist oder sowas, das machst du dann halt nachträglich. Aber wenn du aufs nächste Bild gehst und sagst, wieder Pinsel aktivieren, dann sind die Werte gleich voreingestellt. Und dann kommt man sehr schnell durch seine Bilder durch. Genau. Genau, Kai, habe ich gerade gesagt, das gilt nicht nur für den Pinsel, das gilt auch für die anderen Verläufe. Crop-Werkzeug, genau. Auch da ist das so. Beim Crop-Werkzeug zum Beispiel auch lustig, da gibt es ja ein Schloss, dass das Seitenverhältnis fest eingestellt ist. Und das kann man aufmachen, wenn man frei croppen will. Und auch da gilt, hast du erst den Ausschnitt verändert und machst das Schloss dann auf, was mit der A-Taste zum Beispiel auch sehr schnell geht, dann ist es beim nächsten Mal wieder zu. Wenn du aber erst das Schloss aufmachst mit A und dann den Bereich ziehst, dann ist es auch beim nächsten Mal geöffnet.
Das ist eine der Verhaltensweisen, die sich mir nie irgendwie automatisch erschlossen hat.
Ja, das muss man wissen. Ansonsten ist das sehr irritierend, was da passiert.
Ansonsten sieht das zufällig aus. Mhm. Also du machst was dran fest, wie sagt man in der Usability, es ist nicht discoverable, es ist nicht findbar.
Wenn man sich selbst sehr genau beobachtet, kommt man irgendwann dahinter, aber
99% der Menschen kommen nicht dahinter, nein, 100% nicht. Adobe!
Ja, ich finde die Idee an sich gar nicht schlecht.
Ja, aber dann muss man es einem doch sagen. Dann ist okay.
Das steht bestimmt irgendwo. Irgendwo
das steht das. Bestimmt irgendwo im Handbuch, in dem so dicken Handbuch, was bei mir im Regal steht.
Handbücher liest halt keiner, aber es wird sich beschweren.
Nein, es gibt keine Handbücher. Es gibt irgendwo ein Keine Ahnung.
Gibt bestimmt
wo ist denn Lightroom genau dokumentiert?
Ist mir doch egal.
Gibt es ein Handbuch? Gibt es ein Lightroom-Handbuch?
Das hier bei Happy Shooting ist das dokumentiert. Fragt einfach. So funktioniert das jedenfalls.
Jetzt, wo wir drüber geredet haben, hat Frank jetzt die Presets gerade erst entdeckt.
Ja, sehr schön. Ja, bei den Pinseln und den Verläufen, Presets können sehr, sehr hilfreich sein. Wenn man sich sein eigenes Augenaufhellen oder Zähne weißen Preset macht, was eben für das eigene Shooting gerade passt, ist man da auch sehr schnell. Ich habe noch einen Pro-Tipp.
Po-Trip. Ein Po-Po-Trip.
Ja. Den extra Trip. Und zwar, wenn euch mal das passiert, was mir beim letzten Bearbeiten des Shootings passiert ist, dass ihr mit dem Pinsel das Gesicht aufhält und ihr irgendwie das Gefühl habt, ja, das ist jetzt schon heller geworden, aber irgendwie, es fehlt irgendwie was. Irgendwie wirkt es flach, flau, undefiniert. Ist schon alles da, Falten, Struktur, Poren, alles da, aber irgendwie auch nicht, irgendwie komisch. Und wenn ihr dann noch mal mit dem zweiten Pinsel an die Augen geht und die Augen aufhellen wollt und ihr denkt schon, bevor ihr daran geht, wieso braune Augen, waren das nicht eben noch grüne oder blaue? Und dann macht ihr mal die Vorheransicht und sagt, es sind blaue Augen, wieso sind die jetzt braun? Weil ihr beim ersten Mal Gesicht aufhellen ja auch schon über den Augen wart. Dann könnte es sein, dass der Moiré-Regler am Pinsel noch nach rechts geschoben ist. Ich erzählte ja letztes Mal, ich hatte Moiré-Probleme. Und in dieser langen Liste an Regler habe ich den Schieberegler unten bei Moiré nicht gesehen. Und der war noch aktiv. Und der kann durchaus dafür sorgen, dass sich die Augenfarbe ändert. Ja, scheiß die Wand an. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Und nachdem ich den wieder auf Null gezogen habe, sah das Gesicht auch wieder aus wie ein Gesicht, ein plastisches, und die Augen waren wieder blau und hell. Wunderbare Sache. Und der Moiré-Regler am Pinsel sorgt durchaus dafür, dass das ganze Ding träger wird, vor allen Dingen dann, wenn man über 100% rangezoomt hat. Dann darf man sich nicht wundern, wenn man beim Wechsel an irgendeinem Regler auch mal ein Sekündchen warten muss, bis man die Vorschau sieht. Also Moiré immer ganz zum Schluss machen. Ja, gut. Das waren jetzt zwei Pro-Tipps zum Preis von einem, nämlich keinen.
Ich bin hin und weg. Wir haben eine Zuschrift bekommen von Benjamin, der schreibt, hallo Chris, hallo Boris, als langjähriger Hörer von Happy Shooting wollte ich mich mal melden und Danke sagen. Mir ist ein GIF auf 9gag über den Weg gelaufen und musste an euch denken. Eventuell ist das ja was für den Podcast. Ja, das ist es. Diese Bilder tauchen immer wieder auf und in verschiedenen Variationen, und es ist der Klassiker, der zeigt, wie unterschiedliche Brennweiten zum Beispiel sich auf ein Gesicht auswirken. Da hat also jemand mit verschiedenen Brennweiten die gleiche Person fotografiert aus unterschiedlichen Abständen, sodass die Person im Bild immer gleich groß ist, und das Ganze in ein GIF gepackt, wo du dann schon sehr deutlich siehst, wie der wie die lange Brennweite dann das Gesicht doch eher breit macht und die kurze Brennweite und entsprechend Nähe das Gesicht eher nach hinten so schmal zulaufen lässt. Finde ich ganz spannend.
Genau, und wenn man es übertreibt, hat man halt wieder eine Knollennase und Mini-Öhrchen oder gar keine mehr. Also irgendwo so dazwischen. Und da erklärt es sich eben auch, dass man so ab 50 mm aufwärts bis vielleicht so in dem Bereich 135 eine ganz gute Porträtbrennweite hat, wo das Gesicht plastisch, aber nicht übertrieben dick aussieht. Und ja, wenn ihr ein Gesicht mal ein bisschen schlanker machen wollt, dann geht halt eher in Richtung 50 mm.
Ich finde es ja schade, dass der Mensch, der das fotografiert hat, nur bis 200 mm gegangen ist. So ein Porträt nochmal mit 500 mm, dann hast du nämlich einen echten Pfannkuchen.
Es wird dann halt plastisch noch ein bisschen platter, aber ich glaube, so viel breiter wirst du dann auch nicht mehr. Also irgendwann siehst du halt alle Seiten vom Gesicht.
Aber die Distanz von Nase und Ohren,
das ändert sich halt
immer nochmal flacher, und damit wirkt das Ganze auch nochmal flacher. Nun ja.
Warum nicht? Russentonne, Porträt kann man machen. Braucht man halt Walkie-Talkie für die Ansage dann.
2000 Millimeter, und da musst du erstmal Wanderschuhe anziehen und dann erstmal weggehen.
Jetzt die Schultern bitte ein bisschen in diese Richtung. Copy. Kinn ein bisschen runter. Füllüt.
Was ist denn du für ein Walkie-Talkie? Füllüt.
Ja, die Digitalen, die machen auch so. Das ist egal.
Das macht man heute per WhatsApp oder so.
Jetzt wollen wir nicht pragmatisch werden hier.
In welchem Jahrhundert fliegen wir denn hier? Du kannst auch gleich so Signalflaggen rausholen.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eure eigene Webseite bauen könnt, um Dinge zu zeigen, zu verkaufen, zu schreiben, hinzuweisen, zu präsentieren, was auch immer, um auf euch aufmerksam zu machen. Das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Das ist natürlich eine super Idee, wenn ihr auch ein kleines Ladengeschäft habt, eine Scheune mit Antiquitäten habt oder ja, alles Mögliche.
Signalflaggen.
Wenn ihr Signalflaggen strickt. Ja, das kann ja mal sein. Selbst gehäkelte Signalflaggen, ne? Jetzt zwei zum Preis von einer. Kann man das mal machen. Dann kann man das Help-Cover von den Beatles zum Beispiel nachstellen mit euren selbst gehäkelten Signalflaggen. Könnt ihr tun. Geht ihr auf happyshooting.de/Jimdo. Startet mal kostenlos. Guckt euch das Ganze mal an. Beantwortet ein paar Fragen, habt dann einen Vorschlag von eurer Webseite, passt Texte und Bilder an. Mit ein paar Klicks habt ihr dann ein kleines Shop-System drin. Da kannst du dann die Signalflaggen reinpacken, wahrscheinlich in verschiedenen Farben, Formen, Größen. Und ja, vielleicht mit feiner Nadel gehäkelt ist dann teurer als mit der groben, weil da schafft man ja mehr Fläche in derselben Zeit, glaube ich. Egal. Kannst jedenfalls mehrere Artikel reinstellen, deine eigenen Fotos da mit reinstellen, zu den Artikeln Preis dran schreiben und schon ist dieser Shop online. Und Leute können den benutzen, egal an welchem Device sie sind, wenn sie deine Webseite finden. Das ist dann sehr hilfreich. Das geht dann in den kostenpflichtigen Paketen noch ein bisschen besser. Da gibt es nämlich noch diese SEO-Unterstützung für diverse Stichworte, damit das in den Suchseiten hier wie Google und Konsorten besser gefunden wird. Da kann deine Adresse, die du bei den Kontaktdaten hinterlegt hast, direkt in Google Maps rein und solche Späße. Dann wirst du bei Google gefunden. Und wenn jemand dein Geschäft sucht, dann wird dann auch gleich mit angezeigt, welche Öffnungszeiten und so weiter und so fort. Guck dir das mal an, probier das mal aus, gib einen deutschen Support, weil die sitzen in Hamburg. Deswegen ist auch der Shop rechtssicher für Deutschland. Das ist eine ganz tolle Sache. Und wenn du die kostenpflichtigen Pakete dir anschaust, dann denk dran, dass du mit unserem Gutscheincode Belichtigung 20% bekommst. Belichtigung mit 2i für 20% auf deine erste Bestellung. Und ja, bin mal gespannt. Wenn du da eine tolle Seite gemacht hast, schick sie uns gerne mal. Dann können wir die auch vorstellen. Vielleicht kaufen wir auch eine Signalflagge. Wer weiß. Viel Spaß beim Webseitenbauen und danke an den Jimdo für den tollen Support. An den Jimdo?
Ja.
Jimdo.
An den Jimdo.
Der eine da.
Vielleicht ist das eine Die? Vielleicht ist das eine Die.
Wir müssen mal hinfahren. Wir müssen mal fragen, wer von den Jimdo ist.
Genau.
Bitte Jimdo.
Vielleicht hast du ja Jim mit Vornamen und Do mit Nachnamen.
Gab es mal bei Dr. Who eine tolle Folge. Chan Do. Kenner wissen, was ich meine. Danke für den Support.
Dankeschön. Ich habe eines kurz nach vorne genommen, und zwar Kameras in Smartphones.
Ja.
Wir reden immer wieder mal so drüber, über diese winzigen Sensoren, die da drin sind und diese winzigen Kameras, die da drin sind. Aber wenn man sich heute mal die großen iPhones anguckt, ich rede hier vom aktuellen 13 Pro und Pro Max, da ist dieser Kamera Bump, dieses mehrstöckige Gebäude, was da hinten auf dem Phone drauf ist, ist schon sehr, sehr tief. Also das hat durch seine Mehrstöckigkeit wirkt das nicht so tief, aber wenn man es mal nachmisst, dann hat das schon ordentlich Maß und das ist ordentlich. Und hier gibt es diesen Videokanal Jerry Rick Everything, der nicht nur gerade einen elektrischen Hammer in seiner Garage baut, sondern auch immer so die neuen iPhones gerne mal zerlegt und das auch sehr schön dokumentiert, wie es da drin aussieht. Der hat dann eben genau dieses getan, hat das Ding erstmal aufgeschraubt und erstmal hier irgendwelche Deckel abgemacht mit irgendwelchen Werkzeugen und dann drin mal geguckt, wie die Batterie aussieht und wie die Teile noch funktionieren. Oh, jetzt kommt Werbung. Werbung muss ja nicht sein. So ist das, wenn man sich weigert, dafür Geld zu bezahlen.
Ich wollte gerade sagen, die Werbung kriegt man ganz leicht raus.
Genau, kriegt man ganz leicht raus.
Muss nur Scheine draufwerfen.
Naja, und was er dann eben auch tut, ist, er nimmt dann das Kameramodul raus. Und jetzt guckt er mal an, wie groß diese Kameras sind. Also, wie lange diese diese Tuben sind der Kameras. Das ist schon echt deutlich mehr, als ich dachte.
Ja, ja, das
und, das ist keine ich Show das total mit spannend. Dem Band. Und er zeigt dann auch, wie die da gelagert sind, auch teilweise wohl tatsächlich wackelnd gelagert sind. Das ist aber nicht der Bildstabi, sondern bei der Hauptkamera ist ja, genau, er zerlegt das dann, er popelt dann hier den Sensor raus.
Kann man machen, klar.
Naja, und zeigt dann eben, wie das Ding innen funktioniert, also sprich auch, wie diese Bildstabilisierung funktioniert, weil die Hauptkamera hat ja mittlerweile einen IBIS drin.
Ja.
Also da hat er den Sensor freigelegt und dann wackelt er auch mal so ein bisschen an dem Sensor rum. Also der ist tatsächlich dann so freischwingend gelagert und ich muss mal ein bisschen nach vorne gehen, weil er nimmt das dann runter, dieses Ding.
Ja, man sieht schön die Bewegung, ne, in die zwei Achsen.
Genau, und hier sieht man dann auch diese vier Spulen am Rand, an den Ecken und dann eben bei der Objektiv-Assembly diese vier dazu passenden Magnete. Mhm. Und dann wird das quasi durch Magnetismus verschoben. Und das ist natürlich, es ist leichter, das zu verschieben. Hier zeigt er das Ganze nochmal an seiner, was ist denn das?
Eine Lumix Micro Four Thirds. Mhm.
Genau, dass sie genauso wackelt, im Prinzip das gleiche Prinzip benutzt. Mhm. Ist halt leichter, auch beim Smartphone den Sensor zu bewegen, der leichter ist als das Objektiv. Und was ich auch spannend finde dabei, ist die Größe des Sensors. Weil ich sag immer hier, wow, das ist hier so groß wie so ein kleiner Fingernagel.
Ja, die Zeiten sind vorbei, ne?
Diese Sensoren sind jetzt mittlerweile schon deutlich größer geworden. Also ja, kleiner Fingernagel kommt vielleicht noch hin, aber ich sag mal so, zumindest bei der Hauptkamera ist er auf jeden Fall schon mal noch mal ein Stück größer geworden. Das wird in anderen Geräten nicht anders sein. Ne? Also du kannst dir die Samsungs und sonstigen dieser Welt und Google Pixels und so weiter nebendran halten. Die werden da von innen nicht wirklich im Wesentlichen anders aussehen. Ich glaube, den IBIS, da ist Apple momentan noch alleine, aber das wird mit Sicherheit.
Ja, das ist schon beeindruckend. Die werden halt größer. Das ist halt auch eine Frage der Optik, die man dann davor schnallt. Nicht umsonst wird der Huppel immer größer. So, irgendwo muss das Glas halt hin. Ja,
naja, aber das wächst großer halt mit der Sensorgröße. Ne?
Genau, großer Sensor.
Das wächst mit der Sensorgröße.
Die Auflösung haben sie nicht drastisch hochgeschraubt. Ich glaube, das sind immer noch 12 Megapixel. Die Pixel sind dann sehr groß, damit lichtempfindlich, rauschen weniger. Das, macht sich schon bemerkbar.
Ja.
Nice. Ach ja, einfach mal so da den Sensor rausreißen, kann man schon mal machen.
Ja, baut es hinterher wieder zusammen und das.
Ja, wenn man weiß, noch, was man
noch,
tut.
Funktioniert noch so ein bisschen irgendwie so. Er hat es aber nicht mit dem Ziel zerlegt, es hinterher wieder 100% zum Laufen zu kriegen.
Wenn ich da mit der alten Lötpistole rangehe, dann ist der Lötpunkt so groß wie der halbe Sensor. Naja.
Tja.
Schwierig.
Nur gut.
Ja, ja. Schönes
Ding. Du hast fotografiert. Erzähl doch mal.
Ja, ich hatte ja angekündigt. Ich hatte ja einmal ein MitarbeiterInnen-Shooting. Da hatte ich am Montag jetzt nochmal, also jetzt diese Woche Montag, wo wir das aufnehmen, gestern ein Nachshooting. Da war nämlich noch eine Mitarbeiterin und der Geschäftsführer. Die brauchten noch Porträts. Und das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Da hatte ich aber schon drüber berichtet, auch über die Herausforderungen beim Bearbeiten. Und was ich am Wochenende noch hatte, war endlich mal wieder ein Familien-Shooting, ein Auftrag für Familienfotos. Und das ist eine nachgeholte Geburtstagsfeier gewesen. Da bin ich dann hingefahren. Abgesprochen war halt, Fotos zu machen. Also vielleicht ein paar Gruppenfotos und ansonsten, was so passiert. Sind halt Kinder vor Ort und die Eltern. Und quasi einfach Reportage. Bisschen draufhalten, Fotos machen, dabei sein. Ganz genau. Den hatte halt gefallen, was sie von mir an Fotos gesehen haben. Das ist unter anderem eine Mitarbeiterin von dem Galabauer, wo ich eben die Mitarbeiterfotos gemacht hatte. Ja, und dann war ich dann da, es sollte eine Pizza gebacken werden, es sollte ein alter Schrank noch repariert werden. Und da habe ich gesagt, ja, dann gucke ich mal. Und das ist halt immer so, es ist schön, wenn man am Anfang ein bisschen abspricht, was man so macht. Ich hatte dann zum Beispiel dann auch per WhatsApp, weil sie per WhatsApp erreichbar war, Fotos.
Hast du den Schrank repariert oder soll der fotografiert
werden? Der sollte fotografiert werden. Ich war für Fotos da. Ich hatte ein paar Fotos hingeschickt, was ich so in der Vergangenheit gemacht hatte mit Familienfotos, so vom Stil her, so was ich halt so für Fotos mache, in welche Richtung das gehen kann. Da gibt es so zwei grundsätzliche Richtungen. Entweder man macht es mit künstlichem Licht, also mit Blitzlicht und baut eben draußen ein Studio auf. Das kann sehr viel Spaß machen. Oder man macht es eben mit natürlichem Licht, dann sieht es ein bisschen anders aus, abhängig davon, was man eben für Licht hat. Und ich habe halt eine gewisse Art, meine Bilder zu machen und sie auch zu bearbeiten. Und die habe ich halt gezeigt. Und war begeistert, so machen wir das und dann gucken wir mal. Und eben auch vorher klar gesagt, dass ich natürlich bei so einem Auftrag nicht sagen kann, was das hinterher für Fotos sein werden, weil es hängt davon ab, ich kenne die Location nicht, ich weiß nicht, wer da kommt, ich kenne die Kinder nicht, ich weiß nicht, wie viele da kommen. Ja, ist auch für mich ein Sprung ins kalte Wasser so ein bisschen. Und das ist dann schwierig natürlich bei so einem Auftrag eine Erwartungshaltung abzuklären. Da muss man ein bisschen vorsichtig agieren. In diesem Fall halt kein Problem, weil sehr unkomplizierte Familie und Auftraggeberin und sowieso begeistert von den Bildern, die ich gemacht hatte und die ich gezeigt habe und haben gesagt, wenn das in diese Richtung geht, alles gut. Ja, preislich sind wir uns dann auch einig geworden. Und dann bin ich hingefahren. Und bevor ich erzähle, was ich da so gemacht habe, will ich mal ein Wort zur Technik verlieren. Ich war nämlich mit der Canon R6 da, hatte das 70-200 Blende 2.8 dabei, mein neuer Liebling natürlich. Und weil mein Radrad ja nun leider kaputt ist, das 24-105, was so ein sehr, sehr bequemer Brennweitenbereich ist, wo man von einem guten Weitwinkel bis einem angenehmen Porträt-Tele alles dabei hat, das hatte ich nun nicht dabei. Und das 70-200 ist dann schon eher auf der langen Seite. Und mir war klar, wenn ich irgendwo im Garten, auf der Terrasse oder gar im Innenraum bei einer Schrankreparatur Bilder machen will, dann wird 70 mm ein bisschen krass sein, also zu lang sein. Und dann habe ich mir noch mein altes 17-40 mm mitgenommen. Ich habe noch so ein 17-40 Blende 4 von Canon. Das habe ich mal wieder ausgemottet und habe das mitgenommen, eben für den Nahbereich sozusagen. Das war auch ganz gut. Und dann war ich doch recht erstaunt. Und zwar ging das Shooting von 11 Uhr morgens, also vormittags, 11 Uhr vormittags bis 15 Uhr nachmittags. Das sind so gut 4 Stunden. Und die Kamera war natürlich nicht durchgehend die 4 Stunden eingeschaltet, aber schon die meiste Zeit. Also 3,5 Stunden war die bestimmt an, wahrscheinlich eher länger. Und ich habe nachgeguckt, ich habe hinterher 1006 Fotos importiert, RAW-Dateien. 1006 Fotos in den 4 Stunden und das Ganze mit einem Akku. Also es war dann tatsächlich so, dass ich, als ich zu Hause angekommen bin, mir gedacht habe, ist ja interessant, ich habe ja eigentlich gar keinen Akku gewechselt und habe dann mal auf die Kamera geguckt und da hat das Akkusymbol dann tatsächlich geblinkt. Ich habe sie nämlich vergessen auszuschalten, als ich da weggefahren bin. Das heißt, sie hat dann geblinkt, als ich zu Hause war. Sie hat aber definitiv noch nicht geblinkt, als ich die letzten Bilder gemacht habe. Das hätte ich gesehen. Das fand ich spannend, denn ich habe da mal auf der Webseite von Canon nachgeguckt. Da ist die Kamera angegeben mit 380 bis 510 Auslösungen pro Akkuladung nach dem CIPA-Standard, wie auch immer der da aussieht. Abhängig davon, ob man den Viewfinder benutzt, der braucht mehr Strom, also den elektronischen Sucher, oder ob man das LCD benutzt, der braucht weniger Strom. Und das Ganze im Stromsparmodus, den habe ich meines Wissens auch nicht aktiviert. Das heißt, ich habe einfach mal knackig doppelt so viele Fotos gemacht wie angegeben mit einer Akkuladung. Da war ich recht beeindruckt. Ich habe auch die meiste Zeit tatsächlich mit dem elektronischen Sucher gearbeitet, weil ich oft gegens Licht gearbeitet habe oder im Licht stand. Und dann habe ich einfach mehr gesehen, wenn ich in den Sucher geguckt habe. Bei den Weitwinkelgeschichten habe ich dann auch mal mit dem LCD gearbeitet, weil ich dann eben auch mal die Hand ausstrecken konnte und dann aufs LCD geschaut habe. Also das war so ein Mix, aber ich würde sagen 60-70% elektronischer Sucher. Also da war ich ganz begeistert von den Akkus. Zum 70-200, da hätte ich auch noch eine Community-Frage. Wer kennt das RF 70-200 2.8 und eine Canon R6 oder eben R5? Denn das Objektiv hat wieder eine Sahneleistung abgeliefert. Also das ist, ich mag dieses Objektiv und ich mag das Autofokus-System wirklich. Das hat wieder richtig gut funktioniert. Aber diesmal hatte ich tatsächlich ein Problem. Das war jetzt nicht weiter dramatisch, weil die Bilder sind jetzt nicht schlimm, wenn die fehlen. Aber es ist zweimal so gewesen, dass Kinder auf die Kamera zugelaufen sind. Auch nicht mehr in so wahnsinnig großer Entfernung. Lass es irgendwie 10, 12 Meter gewesen sein. Und dann sind sie eben auf mich zugelaufen. Und ich habe mit dem kontinuierlichen Autofokus draufgehalten und einfach eine Serie fotografiert. Und tatsächlich ist in keinem, naja, vielleicht in ein oder zwei Bildern der Serie, aber in vielen und den meisten Bildern dieser Serie ist das Gesicht nicht scharf. Also es ist, als ob die Kamera nicht zeitig genug mit nach vorne nachfokussiert hätte. Und ich verstehe nicht genau, was da passiert ist, denn ich hatte ähnliche Geschichten schon mit Pferden auf dem Reitplatz, die da wie wild hin und her geritten sind und der Fokus hat gesessen, egal was ich gemacht habe, egal wie sich das Pferd bewegt hat. Ich habe auf der Weide Pferde gehabt, die auf mich zugekommen sind und der Fokus hat einfach gesessen, also außer die Nahdistanz war erreicht, aber ansonsten hat das immer geklappt. Und Nahdistanz war hier definitiv nicht erreicht. Tracking steht in der Kamera auf diesem General Purpose, also auf den allgemeine Einstellungen. Vielleicht hat jemand von euch da draußen Erfahrung in diesem Bereich und sagt, oh ja, das ist mir auch schon passiert, versuch mal Setting XY oder sowas, dann würde ich das einfach gerne mal ausprobieren. Ansonsten aber kann ich kein schlechtes Haar am 70-200 lassen, hat Spaß gemacht. Beim 17 bis 40 mm Blende 4L, das ist das Mark I, ich weiß nicht, ob es da neuere Versionen davon gibt, das ganz alte, am Adapter. Die Leistung war okay, die Bilder sind auch okay, also sie sind schon scharf, das passt soweit alles. Aber ich hatte den Eindruck, dass das Tracking schlechter ist, also im kontinuierlichen Autofokusbereich, wenn ich dann Auge oder Gesicht verfolgt habe, im Nahbereich, so im Weitwinkelbereich. Leute bewegen sich natürlich dann verhältnismäßig viel, auch wenn es nur ein paar Zentimeter Bewegung ist, aber auf dieser Distanz ist das relativ prozentual ein großer Unterschied. Da hatte ich den Eindruck, dass das ein bisschen träger ist mit dem Hinterherkommen. Und ich hatte das Problem mit dem Tracking, dass im Nahbereich häufig der Fokus nicht da war, wo ich ihn gerne gehabt oder gesehen hätte. Da werde ich dann wahrscheinlich künftig doch wieder mit einem festen Autofokuspunkt arbeiten.
Ist denn die Kamera, lässt sie denn so viele Autofokus-Einstellungen zu wie, ich sag mal, wie eine 5D Mark IV oder eine 7D Mark II zum Beispiel, die ja eher so für Sport ausgelegt ist und da, weiß nicht, 5 Tabs hat unterm Autofokus,
wo ja, du hast,
wirklich
hast
alles du. Einstellen kannst?
Du kannst halt sagen, wie schnell soll die Kamera sich von irgendwas ablenken lassen, was dazwischen läuft? Willst du sofort tracken oder später? Da gibt es
Schieberegler. Und du hast auch so ein paar Presets drin für Sachen, die sich gleichmäßig bewegen, also zum Beispiel Fahrräder oder so.
Genau.
Oder Sachen, die sich eher so zufällig spontan bewegen, wie Vögel im Flug, die halt mal Zickzack machen oder so. Und also ich erinnere mich dran, dass wir da auf diversen Reisen immer wieder Sessions hatten, wo wir abends in der Hotelbar saßen und an den Settings gespielt haben und Sachen durch die Luft geworfen haben, um zu gucken, wie das Ding reagiert, bis man es dann raus hatte, weil es halt wirklich, also du musst dich mit dem Ding echt intensiv beschäftigen, um es gut einzustellen für die entsprechenden Situationen. Ja. Wenn du weißt, ich werde die nächsten Tage hauptsächlich Vögel im Flug fotografieren, dann brauchst du halt die passenden Einstellungen. Und wenn du weißt, dass du hier irgendwelche wild rumrennenden Kinder fotografierst in schlechtem Licht, dann brauchst du da halt eben auch passende Einstellungen. Aber in der Regel sind diese Autofokusmöglichkeiten wirklich gut, aber nicht unbedingt immer automatisch intuitiv gleich richtig.
Das und nicht alles für dabei. Das, was man gerade macht. Also wie gesagt, das ist, was ich meinte, das steht auf General Purpose. Also das ist so die allgemeine Einstellung.
Und das ist halt für sowas nicht perfekt, ja.
Und da passt es wahrscheinlich nicht. Und da wäre jetzt die Frage, wer hat Erfahrung mit Personen, die sich auf die Kamera zubewegen, Kinder im schnellen Lauf? Was habt ihr da eingestellt? Womit habt ihr da Erfahrung gemacht? Weil mein Problem ist jetzt, ich habe jetzt nicht einfach mal so Kinder an der Hand, mit denen ich jetzt hier
du
mal irgendwie
2 Stunden testen kann. Du gehst einfach zum nächsten Kindergarten und fragst, ob du da mal 2 Stunden lang deine Kamera testen darfst. Die sagen sicher ja.
Ja, du müsstest halt Kinder haben, die immer wieder laufen, weißt du, dass du nicht wartest, sondern dass du testen kannst. Deswegen, ich frage mal die
Community. Darf ich mir mal ihre Kinder ausleihen? Darf ich mal bitte ihre Kinder haben?
Ja. Ich nutze euch jetzt mal da draußen. Ja. Sonst fragt ihr uns ja immer alles Mögliche. Jetzt frage ich euch mal, weil das ist definitiv ein Punkt, wo ich weiß, die Kamera kann es. Ich habe es gesehen und ich war überrascht, dass sie es in diesem Fall nicht korrekt gemacht hat. Das würde ich gerne vermeiden. Also da möchte ich gerne dazulernen an dieser Stelle. Ja, ansonsten war es halt eine Reportage. Ne? Das heißt, ich bin hingefahren, mal Hallo gesagt, mal abgeklopft, wer so da ist, mal vorgestellt, geguckt. Und dann ging das relativ schnell los. Und es ist tatsächlich den Nachmittag oder den Vormittag eher eine Kinderporträt-Session geworden. Also die Kinder haben da gespielt, die haben getobt, die haben mit Bällen gespielt. Ganz tolle Sache. Und dann hatten sie natürlich das Happening. Sie haben Kürbisse angebracht, unter anderem so einen riesengroßen Kürbis, der dann geschnitzt wurde für Halloween. Und das war natürlich ein Ding. Da waren die Kids richtig involviert. Die haben auch richtig scharfes Besteck gekriegt zum Schnitzen. Das fand ich sehr gut. Waren auch ein paar sehr interessante Aktionen dabei, wo ich sage, ja, das hätte ich als Kind wahrscheinlich auch nicht anders gemacht. Aber die Eltern waren alle ganz entspannt und haben Tipps gegeben, wie man es richtig macht. Und die haben da richtig Gas gegeben. Also das war toll. Und da sind ein paar sehr, sehr schöne Porträts natürlich entstanden oder auch so aus der Situation heraus Bilder entstanden von dieser Schnitzarbeit. Das war toll. Die Schrankreparatur war so ein Ding, da ging es halt rein. Das ist so ein ganz alter Biedermeier-Schrank gewesen. Und da war die Tür irgendwie rausgepurzelt, da war irgendwas gebrochen. Und einer davon kannte sich wohl aus mit so Holzarbeiten und hatte dann auch ein ganzes Arsenal an Werkzeug dabei, so wie ich ein Arsenal an Kamera-Equipment dabei hatte. Und der hat dann repariert, zusammen mit seinem Sohn. Der eine hat dann eben die Tür festgehalten und der andere da ein bisschen gebohrt und geklebt. Und das habe ich einfach
dokumentiert.
Das habe ich einfach dokumentiert. Ich bin dann in diesen Raum reingegangen.
Reportage.
Genau.
Schrankreparatur-Reportage.
Und das sind tatsächlich ein paar sehr schöne, stimmungsvolle Bilder geworden, wie ich finde. Ich kann sie jetzt hier nicht zeigen oder ich will sie jetzt hier nicht zeigen, weil ich nicht gefragt habe. Deswegen lasse ich das. Aber es ist halt ein sehr, sehr kleiner, sehr enger Raum gewesen. Das heißt, es war gut, dass ich da meine 17 mm bis 40 mm hatte. Konnte so ein bisschen zurückgehen. Es war ein Spiegel in dem Zimmer. Da konnte ich auch einmal über den Spiegel arbeiten. Und was natürlich ein großer Zufall war, die Omi war da und hat in dem Zimmer gerade Blockflöte gespielt. Sie spielt halt sehr gerne Blockflöte und hatte ihr Notenblatt vor sich und hat Blockflöte gespielt. Also hat geübt, so für sich. Und das war natürlich klasse, weil da habe ich bei der Gelegenheit noch ein paar sehr schöne Porträts von der Omi gemacht mit ihrer Blockflöte, wo so ihr Herz dran hängt an dieser Musik eben. Das werden auch sehr, sehr schöne Erinnerungen werden. Das weiß ich jetzt schon. Ganz, ganz toll. Und ja, der Sohn war natürlich stolz da, die Tür zu halten und mitzuhelfen, das Ganze zu reparieren. Das war toll. Ja, natürlich immer wieder Nahaufnahmen von den Kürbissen, von den Fortschritten, was da gemacht wurde, klassische Reportage. Und natürlich haben wir dann auch noch ein paar schöne Gruppenbilder gemacht. Da ist wieder der Tipp, wenn ihr an eine Location kommt, an eine Ortschaft kommt, wo ihr den Fotoauftrag erledigen wollt, haltet die Augen offen. Ja, also schon wenn ihr aussteigt, irgendwie aus dem Auto oder aus dem Taxi oder was auch immer, wenn ihr da hinkommt, guckt einfach mal, was für Möglichkeiten ihr habt. Weil zum Beispiel gab es dann das Gespräch, wo könnte man denn jetzt die Gruppenfotos machen? Ach ja, wir könnten doch unten an der Straße, da ist doch diese schöne Steinmauer, da könnte man doch was machen. Das könnte man bestimmt auch, aber ich wusste jetzt, als ich gekommen war, wo ungefähr die Sonne stehen würde und dachte mir, also entweder sind wir im Schatten oder wir haben die parkenden Autos im Weg. Nicht so schön. Hilft, wenn man sich das schon mal angeguckt hat. Die Terrasse hatte ich gesehen, das war sehr schön, so im Schatten, da wusste ich nicht genau, was passiert. Wie da die Sonne dann durch die Bäume kommt. Aber dann eben kurz nach dem Mittag, Pizza wurde noch gemacht, da hatten wir ein richtig, richtig schönes Streiflicht von der Sonne, mit dem man arbeiten konnte. Und das war so diese Situation wieder, wenn du den Hintergrund dunkel hast, weil der im Schatten ist, und stellst die Leute nach vorne an die Schattengrenze von den Bäumen, sodass die Leute von hinten so ein Streiflicht von der Sonne kriegen. Dass sie so gerade aus dem Schatten herausstehen, da hast du einen dunklen Hintergrund, Und hast die Leute, hast eine schöne Lichtkontur um die Leute im Vordergrund und musst unter Umständen in der Bildbearbeitung halt die Gesichter ein bisschen aufhellen, wenn man die Lichtkante nicht komplett ausbrennen lassen will. Kann man aber alles machen. Das war dann sehr schön. Ich war auch noch, das ist so eine sehr steile Hanglage gewesen, sehr großes Grundstück. Da bin ich dann auch noch ganz nach oben auf den Hang gegangen. Da geht es nämlich dann zum Wald. Das wäre dann die zweite Möglichkeit gewesen, wo man noch schöne Fotos hätte machen können. So richtig, ja, Waldhintergrund, also Bäume im Hintergrund. Das war ganz toll. Das ist dann immer nur ein bisschen kritisch, wenn dann die Sonne reinscheint, dass dann sehr schnell ein Grünstich in den Gesichtern ist, weil eben das Blattwerk und die Wiese, das war durchaus noch grün, dann eben reflektiert. Und dann hat man hässliche grüne Reflexionen in den Gesichtern. Kann man in der Bearbeitung rausmachen, aber wenn man eine andere Location hat, ist das auch gut. Und das haben wir dann gemacht. Und das sind dann tatsächlich sehr studioartige Bilder geworden. Also so vom Licht her sehr beeindruckend. Und da konnte ich auch tatsächlich punkten. Also auch da gilt wieder mal ein paar Fotos machen, so ein Lichtsetup mal ausprobieren, jemanden mal hinstellen, hingehen, auf dem Kameradisplay mal zeigen, guck mal, so könnte es aussehen. Und dann staunen die Leute schon manchmal, weil die eben nicht damit rechnen, was man als Fotograf vielleicht für Licht sieht. Die hätten an der Stelle vielleicht das Foto gar nicht gemacht, weil sie gesagt hätten, ja, hier in der rumpeligen Ecke und so. Aber ich weiß halt, dass die rumpelige Ecke ja gar nicht zu sehen ist, sondern ich weiß ja, welcher Hintergrund im Bild ist und welches Licht im Bild ist. Und dann staunen die schon mal. Und das fand ich ganz gut. Und dann hast du natürlich auch wieder so das Problem der Motivation von den Leuten vor der Kamera. Die Kinder haben die ganze Zeit ausgelassen, getobt, gelacht, gespielt, waren sie selbst. Aber als sie dann für das Gruppenbild mit Mama und Papa vor der Kamera standen, da hatten sie eine ganz ernste Miene und so.
Dabei sind doch Kids heute eher gewöhnt, also wir leben ja der Selfie-Kultur, das vor der Kamera sein ist heute nicht mehr so.
Es ist oft eine ungewöhnliche
Sache wie früher.
Es ist oft einfacher, aber es ist eben schon ein Unterschied.
Einen auf streng gemacht.
Es ist ein Unterschied, wenn ein fremder Fotograf da ist und da ist dann noch ein großes Objektiv drauf und plötzlich ist das alles irgendwie, das wirkt so förmlich.
Und du guckst halt immer so streng.
Ich gucke sowieso immer ganz streng, ja, ja, klar. Die kannten mich nun zum Glück schon, weil ich immer rumgelaufen bin, wenn sie da gespielt haben. Also mich kannten sie, aber du weißt, wie es ist. Dann ist Mama und Papa da und dann sollen sie artig sein. Und so, und dann, man muss einfach mal ein bisschen mit denen spielen, weil Mama und Papa sind sowieso artig. Die stehen da schon. Die muss man vielleicht auch einfach mal andersrum hinstellen, dass die auch mal was zu tun haben. Dann sind sie beschäftigt. Und mit den Kindern kann man halt auch mal so ein bisschen rumschäkern. Ne? Dann kann man der Kleinen mal sagen, du kannst deinen Bruder jetzt auch ruhig mal ärgern, weil der kann sich ja jetzt nicht wehren, so den großen Bruder. Ne? So ärger doch mal deinen großen Bruder. Und dann fällt in dem Augenblick richtig die Maske. Erst so hat er gerade gesagt, ich darf meinen Bruder ärgern. Und dann guckt sie so zur Seite, so voller Vorfreude, um ihn jetzt würgen zu können. Und dann hat sie das mal gewürgt, so Und dann, ja, nicht so doll und so. Und dann hat sie sich so gefreut. Und in dem Augenblick, wo sie hingeguckt hat, das ist eins meiner Lieblingsbilder. Sie guckt halt nicht in die Kamera, aber hey, es ist ein Familiengruppenfoto aus der Reportage heraus. Das ist so ein gelungener Blick. Und eben, als sie wieder zurückgeschaut hat, war sie eben auch völlig gelöst und hat halt wirklich ein richtig offenes Lächeln gehabt und war sie selbst. Also das hat mir richtig gut gefallen. Man muss halt immer irgendwie eine Idee haben, wie man die Leute vor der Kamera motiviert. Und muss eben auch mal gewillt sein, ein paar Schüsse zu machen, die man hinterher tatsächlich wegwirft. Weil das kannst natürlich nicht das Wirkfoto nehmen, aber wer weiß. Vielleicht gebe ich Ihnen auch eins von den Wirkfotos.
Permission to blödel, ja.
Absolut. Also du musst echt der Clown und der Unterhalter da sein. Und dann kam noch die Idee, eben mit der Omi Fotos zu machen, mit den beiden Enkelkindern. Und dann hatte Omi aber gesagt, ach, ich sitze hier gerade so bequem auf dem Stuhl. Und dann haben sie halt gesagt, ja, kannst dich ja auch da vorne hinsetzen. Da sage ich, komm, wir nehmen den Stuhl hier rüber. Haben den Stuhl eben schön da hingesetzt, wo das Licht gut war, der Hintergrund gepasst hat. Und dann hatten sich die Kinder eben auf die Stuhllehne gesetzt. Und also waren dann quasi vor der Oma. Und Oma hatte sie im Arm. Und das war natürlich ein Problem, weil zum einen die relative Distanz recht hoch war, um jetzt beide scharf zu kriegen. Und zum anderen haben die dann ständig die Oma verdeckt, weil sie ja optisch sehr weit vorne sitzen auf der Stuhllehne. Das hat dann nicht so funktioniert. Also jedenfalls war ich nicht so ganz zufrieden damit. Und da habe ich gesagt, außerdem hat Oma immer tolle Ideen gehabt. Ja, nee, ihr müsst nicht immer in die Kamera gucken. Das sieht auch mal schön aus, wenn man da hinguckt. Also sie wollte das Zepter übernehmen, so sagen wir mal, das Shooting übernehmen. Und da habe ich den beiden, weil von außen riefen sie dann auch schon alle ihr zu, ja, nun sei doch mal ruhig, ne? Lass doch mal den Boris. Ich sag, nö, nö. Und die Kinder dann auch, die hörten dann auf die Oma natürlich. Und da habe ich dann die Kinder gerufen und habe gesagt, die Oma kann ruhig Tipps geben. Ihr müsst ja nicht zuhören. Es reicht ja, wenn ihr mir zuhört. Und dann waren die auch schon wieder lustig. Das war dann auch gut. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was? Geht mal runter vom Stuhl, geht mal an die Seite und nehmt eure Oma mal in den Arm. So, und dann sind sie halt von der Seite gekommen, weil sie ja einen Arm nehmen müssen. Also da fallen sie ihr natürlich um den Hals erstmal naturgemäß. Und dann waren sie genau auf einer Ebene und haben sie so liebevoll geherzt. Und Oma war so überrascht und so glücklich. Die ist so richtig, bei ihr hat sich alles gelöst. Sie hat mal nichts gesprochen, sondern hat jetzt nur diesen Moment genossen, dass die Enkel sie wirklich geherzt haben. Und der eine hatte dann noch den Kopf von der Kamera weg, einfach so natürlich, wie er das halt macht. Den habe ich dann noch gerufen, ich wusste seinen Namen, habe gesagt, guck mal zu mir. Und das kannte er schon vom Shooting vorher. Und dann hat er den Kopf so an die Seite gelegt, bei Oma auf die Schulter. Und Oma so ganz selig und die beiden so richtig happy, die Oma im Arm. Und das ist eins meiner absoluten Lieblingsbilder aus dieser Session geworden. Das war so, so toll. Aber man muss halt wirklich einfach mal auch den Mut haben, da was zu sagen und was auszuprobieren mit den Leuten und gerade die Kinder spielen zu lassen. Das war richtig toll.
Ja, je nach Umgebung geht das ja.
Ja. Also, mein Fazit war großer Spaß, war eine tolle, entspannte Familie, war ein toller Fotoauftrag. Das war richtig, richtig toll. Es gab leckere Pizza. Ich durfte mitessen.
Das ist auch wichtig.
Wunderbar. Das Pizza machen allerdings, ich habe es versucht zu dokumentieren, war aber kaum doku-würdig. Also, das ist wirklich so ganz nebenher gelaufen.
Das weißt du vorher nicht.
Da war nichts Spannendes dabei. Viel spannender war die Kürbisse und die waren überhaupt nicht geplant. Also, die wusste ich gar nicht. Das war eine Überraschung. Und das war der
Hit. Sind alle Kinderfinger noch dran? Sind alle Kinderfinger
noch
dran?
Ja, gerade noch. Waren zweimal ganz schön knapp, aber sind alle dran. Ja, Planung ist im Vorfeld kaum möglich. Also immer vorsichtig sein mit der Erwartungshaltung. Klärt ab, welchen Stil ihr macht, aber sagt eben bei solchen Reportageaufträgen auch, dass es keinesfalls sicher ist, dass ein bestimmtes Bild entsteht. Also du kannst das nicht erzwingen, was an so einem Tag passiert. Klar, Gruppenfotos kann man ein bisschen planen, das kann man machen. Aber auch da ist das Licht ungewiss. Ich hatte natürlich Blitzlichter und so weiter alles dabei. Für den Fall der Fälle hätten wir das eben dann als Studio-Session draußen gemacht, als Strobist-Session. Aber so hatten wir Glück, dass wir Sonnenlicht hatten und dann ging das auch ganz gut. Genau. Und immer gucken, wo ist das Licht, wo sind die Schatten und lasst das für euch arbeiten. Lasst die Leute nicht in die Sonne gucken, sondern eher davon weg und dann macht das schon Spaß.
Also das Segment hat jetzt der Jochen sehr gut umschrieben. Boris gibt Tipps, wie man Omas zum Schweigen bringt.
Absolut.
So einfach ist das.
Ist sehr wichtig, ja. Es ist nämlich sehr schwer, Leute zu fotografieren, die permanent reden, weil du kriegst keinen guten Schuss dazwischen.
Tja. Wir müssen noch mal kurz über das iPhone reden. Ich habe ich finde es immer faszinierend, wie die langsam, aber sicher sich so jede Nische irgendwo rauskitzeln. Also du hast es immer dabei und ich nehme jetzt hier auch mal alle anderen Phones natürlich stellvertretend mit rein. Du hast es immer dabei, es kann plötzlich Ultraweitwinkel, es kann plötzlich irgendwie noch ein Tele dazu, so ein bisschen, je nachdem welches du da nimmst und dann können die Dinger irgendwie plötzlich Nachtmodus, also du kriegst plötzlich in wenig Licht gute Aufnahmen hin, weil sie halt da mit Computation und Bildmerging und was weiß ich allem arbeiten. Du kriegst irgendwie plötzlich andere Hauttöne, du kannst plötzlich Sachen verändern, weil die Tiefe mit drin ist und kannst den Hintergrund wegblenden zum Beispiel mit so Pseudo-Studio-Modi und so weiter. Und ja, wenn wir mit unseren dicken Kameras und dicken Objektiven arbeiten, ist das wahrscheinlich können wir das doch noch besser oder beziehungsweise die Technik kann es natürlich noch besser. Aber für die meisten Leute reicht das ja aus. Und jetzt ist noch mal so ein neuer Bereich dazugekommen und das ist das Makro, weil das 13 Pro jetzt plötzlich auf der Ultraweitlinse, also auf dem weitesten Objektiv, halt auch noch Mindestabstand von 2 Zentimetern kann.
Ja.
Also kannst dann richtig viel rauskitzeln und damit ist für manche Leute schon wieder, also die hätten sich vielleicht halt mal eine Spiegellose gekauft, weil sie da tolle Makroobjektive drauf machen können. Und plötzlich lässt plötzlich ist dieser Grund nicht mehr da, dieser Auslöser für viele, weil sie sagen, ja, nee, das ist ja gut genug. Das ist ja klasse, was das kann. Jetzt hast du aber, ne, hast du ein älteres Phone, dann bist du natürlich im Bereich Makro nicht so toll bedient, es sei denn, du kaufst dir irgendwelche wie Oloclip oder sonst was vor, Satzlinsen dazu. Aber so aus der Basis raus kriegst du erstmal sowas nicht hin. Es sei denn, du nimmst Halide. Halide, das ist die App, die Kamera-App, die immer relativ nah am Eisen arbeitet, also relativ nah an der Hardware. Und die haben jetzt in der aktuellen Version Makro für alle.
Wie das?
Genau, das ist dieser Gesichtsausdruck, den habe ich dann auch gehabt. Also, was zum Teufel, wie? Sagen, nö, du kannst auch dein älteres Phone makrotauglich machen damit. Was tun sie? Ist relativ einfach, also ich sage mal relativ einfach in großen Hochkommas. Sie gehen her und suchen erstmal automatisch die Kamera aus mit der kürzesten Naheinstelldistanz. Mhm. Also wenn du gehst da rein, dann tippst du irgendwie auf das Autofokus-Symbol, dann hast du irgendwo diese Tulpe, ne, diese Blume, auf die du tippen kannst für Makro. Und dann wird erstmal auf die Kamera umgeschaltet. Die wissen, welche Kameras da drin sind. Die haben die natürlich deutlich gründlich untersucht. Das heißt, die wissen, welche Kamera wie nah fokussieren kann. Also wird automatisch schon mal die entsprechende Kamera ausgewählt. Dann machst du ein Bild und dann wird per AI abgescaled noch zusätzlich.
Ja, ein Upscaling, okay.
Also die nutzen quasi im iPhone die entsprechende Hardware, ne, das ist diese neuronalen Chips da, und machen dann noch ein bisschen Upscaling und haben parallel dazu noch diesen, was sie Precision Focus nennen. Sie haben da so einen Focus-Slider, mit dem man den Fokus tatsächlich im Submillimeter-Bereich einstellen kann. Also für den Fall, dass man das Phone irgendwie in einem Stativ hat oder so. Ja, und damit kommen dann Ergebnisse raus, die nicht wirklich schlecht aussehen. Ich habe da mal ein bisschen mit rumgespielt mit meinem iPhone 11, was ich habe, was ja irgendwie nicht mehr, also die Bilder jetzt sind nicht von mir, aber die Sachen, die da rauskommen, sind im Wesentlichen sehr brauchbar. Das ist jetzt vielleicht mit einem dedizierten Makroobjektiv an einem Full-Frame-Sensor an deiner Spiegelreflex oder an deiner spiegellosen, ist das vielleicht noch besser. Du hast hier schon auch mal so das eine oder andere Artefakt noch so ein bisschen. Aber es ist durch dieses AI-Upscaling auf jeden Fall mal besser als irgend so ein Digital-Zoom, der in deiner Kamera eingebaut ist.
Das ist also spannend.
Geht es wirklich ans Eingemachte. Und ja, das ist kein echtes Makro, sondern das ist eine Vergrößerung durch Software, durch Computation. Aber ich finde das durchaus spannend, weil für die meisten, die jetzt ein älteres Phone haben und sagen, boah, Makro will ich auch, ist das wahrscheinlich gut genug.
Halide, das ist hier die mit dem
Halide geschrieben.
Halide geschrieben. Das Logo mit den vier Blenden. Ja?
Genau.
Lamellen.
So grau. So ein graues, silbergraues Dingens. Ja. Und da kannst du jetzt mit deinem Phone, kannst du jetzt hier relativ nah rangehen. Du kriegst dann irgendwie so eine gekroppte Version von dem Bild, wenn du JPEG machst oder in den anderen Varianten, die das Ding noch, das macht dann noch so ein Hike-Foto und dann hat es auch noch
ein Ich hatte Warbild. Gedacht, die
sind dann natürlich schon gekroppt. Tja. So, und wo wir bei den Tipps sind, werfe ich jetzt gleich noch einen Tipp über den Zaun. Den hatten wir schon ein paar Mal, aber es ist trotzdem wert, immer wieder darauf hinzuweisen, vor allem, wenn man neue Sachen, neue Dinge dazu lernt. Und zwar eine App, die, ja, es ist keine App, sondern es ist eine Webseite und die heißt Photopea. Oh. Also Pea wie Erbse. Photopea.
Ja.
Und ist ein browserbasierter Photoshop-Klon.
Ja, wir hatten also den schon mal vor Jahren in der Sendung. Ich finde es spannend, dass es den noch gibt und dass der noch weiterentwickelt wird.
Also du kannst ja Bilder reinwerfen, du kannst hier Filter draufpacken, du hast natürlich Ebenen mit den entsprechenden Verrechnungsmodi. Ja, und die Tools natürlich, die du entsprechend brauchst. Und diese ganzen Dinger, dieses Ding ist kompatibel mit PSD-Dateien, kann Illustrator-Dateien öffnen, kann PDFs öffnen.
Das ist verrückt.
Kann diverse RAW-Files und so weiter. Und wenn man mal eben schnell sowas braucht, hier mal ein paar Ebenen, ein Bild, wo man mal eben schnell irgendwo einen Text drauflegen möchte oder mit irgendwelchen Verrechnungsmodi und ist gerade unterwegs an einem fremden Rechner oder so, da hast du deinen Photoshop.
Und das ist kostenlos, oder?
Und es ist kostenlos.
Das gibt's doch nicht.
Und was ich spannend finde, ist, ich habe jetzt gerade deshalb bin ich wieder draufgekommen. Ich habe jetzt gerade ein Ask Me Anything, ein AMA mit dem Entwickler auf Reddit gefunden.
Ja, okay.
Und da hat er mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und es stellt sich raus, das ist tatsächlich ein einziger Entwickler, der das macht. Der Junge lebt in Prag, ist Tscheche und hat über 3,5 Jahre insgesamt 7000 Stunden in die Entwicklung gesteckt. Und
irre.
Und will nichts dafür. Also am Anfang hat er das komplett gratis rausgehauen. Er will immer noch nichts dafür. Er macht aber mittlerweile Werbung auf die Seite. Also du hast dann rechts davon, hast du ein Stück in deinem Browser halt Werbung. Und bei 1,5 Millionen Visits im Monat, das war im Oktober 2019, diese Zahl, kann er sich jetzt damit quasi über diese Werbung auf der Seite auch finanzieren. Also er verdient dann ein paar tausend Euro umgerechnet im Monat damit.
Wahnsinn.
Und lebt davon jetzt. Und das ist, also 7000 Stunden eine Person, die das Ding macht. Und ich habe es noch nicht zum Crashen gebracht, muss ich sagen.
Krass.
Das ist faszinierend. Und ich glaube, dass das Ding auch im Wesentlichen im Browser läuft, weil das ist so flott. Da gibt es vielleicht schon Sachen, die irgendwo lokal, also möglicherweise Sachen, die auf irgendeinem Server laufen, aber wahrscheinlich auch möglicherweise nicht, weil wenn das so viele Leute tatsächlich benutzen, dann müsste der eine riesen Infrastruktur dafür vorhalten. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass das meiste im Browser läuft.
Mhm. Also ich finde das faszinierend. Ich fand das damals schon faszinierend.
Ja.
Und habe nur gesagt, das ist mit Sicherheit kein 100%iger Ersatz für ein lokal laufendes Photoshop oder ähnliches. Aber das Ding hat sich ja echt gemausert. Also das kann immer
aber
mehr.
Aber jetzt mal ohne Witz, du brauchst doch von Photoshop für den normalen täglichen Gebrauch ein 0,5% aller Funktionalität.
Ja, klar, es ist immer die Frage, welches 0,5% du brauchst, ne?
Richtig, aber hier ist so viel drin, dass ich sage, die Basisfunktionalität ist auf jeden Fall 100% abgedeckt. Also du kannst da jeden, also die üblichen Bildbearbeitungen, die du so machst, und da rede ich jetzt eben nicht von irgendwelchen spezialisierten Sensei-Geschichten und was weiß ich, aber ich sag mal, die meisten Leute werden genau das brauchen und nicht mehr.
Mhm.
Also mal eben
Photoshop. Ja, überleg mal, wie oft kriegst du die Frage oder wie oft stolper ich über die Frage hier, ich habe ein Bild und ich muss das jetzt in verschiedene Auflösungen speichern. Also zum Beispiel brauchst du ein Icon für eine iOS-App oder eine Android-App. Und dann brauchst du eine einmal, eine zweimal, eine dreimal Auflösung. Du brauchst für Android irgendwie für 6 verschiedene Verzeichnisse, 6 verschiedene Auflösungen. Womit skaliere ich denn das jetzt mal eben schnell? Mit welcher App mache ich denn das? Ja gut, wenn du mal kurz auf Photopea gehst, kannst das Bild da in verschiedenen Auflösungen dir wieder rausrendern lassen. Ja, Problem schon gelöst und musst dir nicht mal irgendwas installieren, ne?
Ja, und weißt du, gibt's sowas? Also hier, ne, du hast hier, ich gehe mal kurz durch die Menüs durch. Also du hast hier deine Adjustments, du hast hier deine Bildgröße, Transformieren, Ebenen, Sachen, also hier mal eben schnell irgendwie eine Ebene zu rastern oder ein Gradient Fill als Ebene oder als Fill Layer reinzupacken. Smart Objects, keiner. Es ist also,
verrückt.
Das ist, also Sachen, du kannst Animationen mitbearbeiten, also er macht hier mehrere Frames und solche Geschichten. Selecten nach Color Range zum Beispiel, die Filter, also hier sind eine ganze Menge klassische Filter drin, die man braucht.
Eine Auswahl nach Farbe ist zum Beispiel auch etwas, was man sehr oft gebrauchen kann, nach Farbe und nach Helligkeit selektieren.
Das ganze Ding hier kommt in mindestens 20 Sprachen. Kannst dir einen Account anlegen, ich vermute mal, hier gibt es eine Premium-Variante, hat er, wo dann die Ads weg sind und du hast noch zwei zusätzliche Schritte in der History. Also eine etwas größere Undo-History. Alles andere ist gleich.
Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinnsprojekt. Abgefahren. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da ein Entwickler dahinter steckt. Ich hätte schon gedacht, dass es irgendwie. Also, wenn du so ein Coder-Team irgendwo hast, die sagen, ach komm, wir haben mal Bock, irgendwie in der Freizeit irgendwas zu machen. Vielleicht kauft uns mal jemand so. Das hätte ich jetzt so vielleicht erwartet. Aber okay. Respekt.
Absolut Respekt. Ich finde es schön. Also, wir verlinken mal in den Shownotes beides, den Link zu Photopea, also wie gesagt, fotoerbse.com, Photopea. Und dann noch den Link zu diesem Reddit-Post, wo er so Fragen beantwortet.
Mhm. Auf jeden Fall.
Tja.
Schön.
Oh. Und nun?
Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden unterstützt von enjoyyourcamera.com, die mit dem tollen Fotozubehör. Und heute haben sie mir ein Produkt geschickt, auf das ich schon lange gewartet habe. Ich halte es mal hoch. Es ist eine große, großer schwarzer Quader. Und dieser große schwarze Quader ist im Wesentlichen eine Fototasche. Mach mal auf. Das da innen die verschiedenen Abteile. Und von der Größe her passt eine Menge rein. Und das Ganze läuft unter, also ist von Tenba Tools, unter BYOB. Das sind die BYOB Polstereinsätze. BYOB. Bring your own bag. Das ist quasi ein Polstereinsatz für Kamera-Gear. Den du in deine eigene Fototasche, sondern in deine eigene Tasche reintust oder in deinen Rucksack oder in sonst was. Das ganze Ding gibt es in verschiedenen Größen. Also der große hier zum Beispiel hält eine große Spiegelreflex, 3-4 Objektive. Gibt es aber natürlich auch für eine kompakte DSLM mit 2 Objektiven, ne? Also in verschiedenen Ausführungen eben. Und ja, ist alles drin, was man braucht quasi. Wie gesagt, in unterschiedlichen Größen. Und ich erinnere mich dran. Erinnerst du dich dran? Ich habe diesen Rollkoffer von der Firma mit dem C. Dieser Rollkoffer hat innen drin so einen Fotoeinsatz. Und da kannst du den zum Fotorollkoffer machen. Oder nimmst den Einsatz raus und dann kannst du ihn zum Reiseklamottenrollkoffer machen.
An sich eine gute Idee.
An sich eine gute Idee, aber ich fand das immer ziemlich nervig, dass ich mir so ein Entweder-Oder raussuchen musste.
Ja.
Und ich habe immer was gesucht, was quasi den halben Rollkoffer zur Fototasche macht und die andere Hälfte dann, wo man dann halt irgendwie noch ein paar Klamotten und einen Toilettenbeutel reintut. Das ist genau dieses Ding.
Ja.
Seit Jahren warte ich auf sowas. Und jetzt gibt es das. Also, Tenba Tools bei enjoyyourcamera.com. Wer mal seine Ausrüstung schützen möchte in der Reisetasche, im Rucksack, sonst wo und alles schön kompakt beieinander haben möchte. Auch natürlich dann, das kannst du dann auch rumtransportieren. Das sind übrigens auch noch Außentaschen. Also da kannst du an die Seite noch irgendwie noch mit so einer flexiblen Tasche noch Sachen rantun. Du kannst da auch dann an zwei Schnallen tatsächlich auch noch einen Riemen ranhängen, der mitkommt.
Das ja, man heißt, kann, du kannst man kann das als Ding Fototasche auch so nutzen, ne? Als alleinige halt very, Fototasche.
Man kann das, es ist natürlich sehr utilitarian. Das ist halt ein Quader und fertig. Mhm. Du kannst ihn als Notfototasche natürlich auch so mitnehmen. Klar, geht auch. Aber ist gemacht dafür, dass man ihn irgendwo reintut. Und zur Not ist das übrigens noch aus so einem klassischen Ripstop-Nylon, wasserabweisend. Also zur Not kannst du auch mal ein bisschen dran regnen. Aber der klassische Einsatzzweck dafür, Bring Your Own Bag ist natürlich, oder der vorgesehene Einsatzzweck ist das, in eine bestehende Tasche reinzutun. Und dafür ist es sehr, sehr cool und ist so ein kleiner Problemlöser. Finde ich cool. Also, Tenba Tools BYOB in verschiedenen Versionen bei enjoyyourcamera.com. Und falls ihr da zuschlagen wollt oder auch andere Sachen kaufen wollt, dann benutzt bitte unbedingt den Gutscheincode HappyShooting2021. Damit bekommt er nämlich 5% auf jede Bestellung. Und wir sagen ganz herzlich Dankeschön, Enjoy Your Camera, für die langjährige Unterstützung. Ist halt super.
5 ist Trümpf. Ah, das war was anderes.
Das ist was anderes. So, kommen wir zu den Fragen. Was haben wir denn für Fragen? Der Jürgen fragt, das ist klasse, Frage an mich, welches neues iPhone wird es denn?
Wird es denn ein neues iPhone?
Ja, also ich habe ja das 11er und das 11er ist ja schön und gut, aber ich bin jetzt tatsächlich mittlerweile angefixt von den Kameras. Wobei,
ja, 2-Jahres-Zyklus ist doch auch okay, oder?
Ich habe das sogar ein bisschen länger, glaube ich.
Muss man sich ja nicht rechtfertigen.
Auf jeden Fall wird das 11er wahrscheinlich jetzt demnächst durch ein 13 Pro ersetzt. Also das
kein Max, das normale Pro.
Das ist normale Pro. Das ist von der Größe her vergleichbar. Es ist noch ein paar Gramm schwerer sogar.
Ja.
Okay, kann ich mit leben. Aber du hast halt hinten wirklich diesen Kameraausschnitt drauf. Ich glaube, also Moni hat das 13 Pro sich geholt. Ich habe es ja letzte Woche schon verpetzt. Mhm. Das heißt, ich habe schon ein paar Mal damit gespielt und das passt so. Bei mir passt das, glaube ich, gerade gut rein.
Ja, super.
Ja.
Ich habe keine aktuellen Ambitionen, aber wenn ich auf eins schiele, wird es auch das 13 Pro sein. Das 13 Mini hätte ich gerne ausprobiert. Vom Formfaktor her macht mich das an. Aber ich möchte nicht auf die in Anführungszeichen, sie, Telelinse, also auf die lange Brennweite
verzichten. Sie kriegen dich mit den Kameras. Sie kriegen dich mit den
definitiv.
Kameras. Der Jürgen fragt noch eine zweite Frage. Wie kann ich mich zum Klostergeister 2022 anmelden? In Klammer Wiederholer, durchgefallen, kein Neuling. Hast nicht aufgepasst, oder? Klostergeister 2022 findet statt von Ende Mai 5 Tage und wir werden ab dem 1. November die Anmeldungen aufmachen, wenn alles so wie geplant geht, und dann könnt ihr euch anmelden wie jedes Jahr. Da wird es eine Webpage geben und da gibt es ein PDF zum Anmelde-PDF zum Runterladen, wie sich das so eingebürgert hat. Das sind halt die Prozesse vom Kloster, da müssen wir alle durch und da könnt ihr euch dann, das füllt ihr aus und schickt es zurück direkt ans Kloster und ja, dann
läuft das. Ein paar Tage hin.
Ist noch jetzt noch ein halber Monat ungefähr. Wir müssen mal gucken, wie die Modalitäten werden. Also Preis wird, so wie es aussieht, gleich bleiben. Wir haben schon seit Jahren nicht an den Preis gedreht, nur so zur Info, obwohl alles teurer wird. Wir müssen mal schauen, ob wir da wieder diese Auslösung machen oder diesen Spezialmodus. Werden wir sehen. Ist noch nicht ganz klar.
Gut. Gibt sich noch. Und dann haben wir noch eine Frage vom anderen Chris M. Wie sieht es rechtlich aus, wenn man eine Illustration eines Fotos erstellt? Darf man diese gewerblich nutzen oder muss man hier auch die Nutzungsrechte erwerben beziehungsweise den Urheber fragen oder die Urheberin fragen, ob man es nutzen darf? Falls jemand nützliche Links dazu hat, gerne hier reinwerfen, also in Slack in diesem Fall oder eben happyshooting.de Folge 732. Bitte auf Illustration bezogen. Dazu habe ich relativ wenig gefunden. In Bezug auf Fotos ist das Netz ja eigentlich voll genug. Also klar, wenn man ein Foto findet, was man benutzen möchte und erst recht gewerblich, da muss man natürlich fragen und gegebenenfalls sich die Rechte einkaufen oder zumindest einholen. Wie es jetzt aussieht, wenn man ein Foto nimmt, was einem gut gefällt, was man aber nicht selbst gemacht hat, und dann auf Basis dieses Fotos eine Illustration erzeugen lässt, zum Beispiel ein Logo auf Basis eines Fotos, um dieses Logo dann gewerblich zu nutzen, das kann ich nicht beantworten. Da müsste man jetzt mal einen Anwalt fragen, was der dazu sagt. Ich weiß es nicht. Ich habe sowas schon machen lassen, allerdings auf Basis von eigenen Fotos. Also ich hatte halt ein Foto von unserem Pferd und habe das dann vektorisieren lassen. Das hat jemand tatsächlich gezeichnet und das benutzen wir als Logo. Also Tanja benutzt das für ihr Gewerbe zum Beispiel. Und wir haben das auf dem Tankdeckel drauf und so. Aber das ist natürlich kein Problem, weil das war ja mein eigenes Foto. Und für einen Kunden habe ich sowas mal gemacht und eine andere Kundin hat das dann auch mal machen lassen, aber auch immer auf Basis von eigenen Fotos. Also insofern kann ich da nicht aus Erfahrung sprechen und bin mit eigenen Fotos immer auf der sicheren Seite an der Stelle.
Tja.
Aber vielleicht hat ja jemand das Wissen da draußen in diesem Bereich oder persönliche Erfahrung damit gesammelt. Dann schreibt gerne happyshooting.de, ne, Folge 732, einfach als Kommentar unter diese Episode.
Genau. Und danke für die Fragen. Ihr dürft natürlich weiterhin Fragen hier unterbringen. Wie gesagt, wir haben den Slack mit dem Kanal HSFragen oder auf Twitter den Hashtag HSFrage. Da allerdings möglichst nur zeitnah vor der Sendung, weil manchmal scrollen die Sachen sonst weg. Oder schickt uns einen Audiokommentar, macht eine Voice-Message, schickt uns einen Audiokommentar oder vielleicht sogar per Video an info@happyshooting.de. So, Dankeschön. Wir haben jetzt Termine.
Der Terminkalender.
Wobei, das war ein bisschen gelogen. Es gibt nur einen Termin, nicht Termine. Uwe hat uns den Termin von Lübeck oder in Lübeck reingeworfen. Das ist eine Ausstellung, die ist vom 8.10. bis zum 7.11. und läuft unter dem Titel Tausch als Prinzip. Artists for Tichy, Tichy for Artists. Eine Ausstellung der St. Petri-Kirche zu Lübeck und der Overbeck-Gesellschaft in Kooperation mit der Tichy Ocean Foundation anlässlich des 10. Todestags von Miroslav Tichy. Der ist nämlich 2011 gestorben. Der tschechische Fotograf Miroslav Tichy stellte seine Kameras aus dem her, was er auf der Müllgrube fand. Als Objektivlauf benutzte er alles von Konservenbüchsen bis Toilettenpapierrollen. Und ich hab mal geguckt, also die Ausstellung selber hat ein Titelbild, wo du ihn siehst, wie er mit einem, ja, wie auch immer gearteten Objektiv da arbeitet. Also ich kann mir das eigentlich nur spannend vorstellen, was da rauskommt. Ich glaube, ich habe mal was von ihm gehört, aber ich habe jetzt keine Bilder irgendwie präsent. Das heißt, trotzdem glaube ich, dass mir das sehr nahe wäre, so jemand, der tatsächlich hier alles Mögliche in Kameras umbaut. Finde ich faszinierend. Also schaut euch das an, falls ihr in der Nähe seid, in Lübeck, wie gesagt, vom 8.10. bis zum 7.11. Und folgt,
läuft gerade.
Folgt unserem Rat, geht in Ausstellungen, weil das ist cool. Ja, falls ihr auch Termine habt, dann dürft ihr sie uns natürlich immer in den Terminkalender reintun. Wir haben den auf happyshooting.de/Terminkalender. Da gibt es nicht nur Termine zu finden, sondern auch ein Formular, wo man Termine reinwerfen kann, so wie das der Uwe hier gemacht hat.
Na, wunderbar.
Dankeschön. Wir haben eine neue Aufgabe.
Jawohl, die neue Aufgabe wurde in der oder während der Pre-Show gewählt. Ich will mal gerade gucken. Ja, es bleibt dabei. Die Aufgabe lautet Quetschen. Quetschen. Läuft vom 14.10. bis zum 28.10.2021. Das bedeutet, wenn ihr im Zeitraum vom 14. Oktober bis zum 28. Oktober 2021 loszieht, dann macht ihr ein neues Bild zum Thema Quetschen. Wie sagt man? Quetschen oder Quetschen?
Quetschen. KW, Quetschen.
Quetschen.
Man darfst Quetschen
sagen. Ja, aber es schreibt sich Quetschen. Aber ich sag Quetschen. Zum Thema Quetschen. Zum Quetschen macht ihr, das ist wichtig gleich für den Tag, zum Quetschen macht ihr nämlich ein Foto, ladet es dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und dann vergebt ihr den Tag HS Quetschen. Also HS Quetschen. Schaut einfach auf happyshooting.de/Aufgaben, da steht der Tag.
Die Leute wissen, wie man Quetschen schreibt.
Ja, es ist bei uns ja aber auch nicht ganz ungewöhnlich, dass wir Dinge mal anders schreiben. Und insofern muss man deutlich sagen, dass man es so meint, wie es ist. Und nicht, wie wir glauben, dass es sein könnte.
Quetschen.
Quetschen. Quetsch, quetsch. Genug Quatsch gemacht.
Ja, war doch schön.
Wir sagen danke, ihr seid toll und jetzt dürft ihr
wieder andere Dinge tun. Wir sind nächste Woche wieder live da, wahrscheinlich, möglicherweise, falls nichts dazwischen kommt, am 19. Ansonsten natürlich wie immer die Konserve. Wir sagen
sehr schön
und macht es mal gut. Bis zum nächsten Mal.
3, 2, 1. Happy Shooting.